Kulturpessimisten, Folge 32. Ich begrüße den Erik. Hallo Erik.
Hallo.
Und an der anderen Seite des Mikrofons der Patrick. Hallo.
Hi.
Ja, Folge 32. Der Erik ist jetzt auch auf Mac.
Ja, bin ich.
Du bist heute hast du alles auf eine Karte gesetzt und bist am Sendetag auf ein anderes Betriebssystem umgestiegen.
Das nenne ich mal mutig.
Ja,
Hast du wirklich heute das aus dem Laden geholt, oder wie?
Ja.
Was hast du jetzt für ein Ding? Für ein MacBook?
MacBook Pro 13 Zoll.
Ist das das große oder das kleine?
Das ist das kleine.
Ah, okay. Ja, sehr schön.
Patrick, von den Apple-Größen ja quasi die mittlere. Apple hat ja 11, 13 und 17.
11 ist dann.
Stimmt, das MacBook gab's ja auch noch.
Air, oder?
Ja.
Das alte MacBook Air.
Beziehungsweise genau. Das neue MacBook gibt's auch. Das heißt jetzt nicht mehr Air.
Das ist ganz neu.
Ja. Ah, 12, stimmt. 11,9.
Ah, okay. Ja, ich habe hier, glaube ich. Was ist denn der kleine iMac? Das ist 21,5, oder?
Ich glaube fast ja.
Der große hat 25 ja. oder
27.
Ja. Hätte ich mir eigentlich auch den 27er holen können, aber naja. Okay, wir sind jetzt alle auf Mac oder hast du Windows, Patrick?
Nee, ich bin schon ein Weilchen.
Seit Lisa auf Mac.
Ja.
Okay, gut, dann sind wir Windows losgeworden, jetzt wo sie Linux anmachen. Und gehen mal gleich ins erste Thema, in unsere Service-Kategorie, den Serien-Updates. Und da haben wir einen ganzen Haufen. Wir haben mal uns Mühe gemacht, schon alles zusammengetragen, was wir so euch ans Herz legen wollen, was ihr dann schauen könnt. Und da fängt der Patrick mit einer Serie an, die Bosch heißt.
Ja, zwar sehr gerne fange ich damit an. Habe ich ziemlich lieb gewonnen, die Serie, seit Staffel 1. Und zwar seit 11. März 2016 gibt es eben die zweite Staffel des Cop-Dramas Bosch. Geht um einen Detective des Morddezernats der Hollywood Division. Das Ganze ist irgendwie auf Amazon Prime Instant zu schauen. Würde ich wirklich jedem empfehlen und wärmstens ans Herz legen.
Habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, obwohl ich den Schauspieler kenne. Wer The Good Wife schaut, in den frühen Staffeln hat er den Staatsanwalt gespielt, bis er dann ausgeschieden ist.
Also eine ganz eigene Ästhetik hat die Serie, relativ unaufgeregt, kommt nicht mit so klischeehaften Effekthaschereien daher. Also wirklich nur zu empfehlen. Die ersten zwei, drei Folgen, die brauchen vielleicht so ein bisschen, bis man sich da so reingeschaut hat. Aber wie gesagt, ich habe sie ziemlich lieb gewonnen. Macht echt Spaß, das Ganze anzuschauen. Vor allem hast du nicht jede Folge einen neuen Fall sozusagen, sondern die Fälle ziehen sich weitestgehend immer dann über eine ganze Staffel. Verschiedene Handlungsstränge werden dann relativ geschickt und interessant in einem zusammengeführt. Also echt schönes Ding.
Ja, und die zweite Staffel, also die erste Staffel ist auch auf Amazon Prime. Das ist so eine eigenproduzierte Serie, oder?
Ich glaube fast ja. So habe ich zumindest im Hinterkopf, ist auch auf Amazon Prime zu schauen. Ich glaube 2014, März 2014 ist die erste Staffel rausgekommen, wenn ich mich nicht täusche. Genau.
Sehr schön. Erik, du hast das nächste Serienupdate.
Ja, das ist wirklich bloß ein kleines Update, dass es halt weitergeht. Und zwar bei My Little Pony gibt's jetzt die sechste Staffel. Da kam jetzt schon am letzten Wochenende der Opener, was ja immer ein Zweiteiler ist, raus. Und ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, muss ich sagen. Also ich finde, da ist schon ein Abwärtstrend zu verfolgen, muss ich leider sagen.
Ja, das konnte man ja bei dir auch auf Twitter verfolgen, dass du da not amused warst. Ich muss ehrlich gesagt hängen auch ein bisschen hinterher. Ich habe ja auch eigentlich immer gerne My Little Pony geschaut, aber in den letzten zwei, drei Monaten, ich glaube, ich bin dann irgendwo im letzten Drittel der letzten Staffel ausgestiegen. werde ich wahrscheinlich irgendwann nochmal aufholen. Aber was du erzählst, macht dir eigentlich nicht so Mut. Aber natürlich muss man das aus komplettistischen Gründen natürlich schauen. Verfügbar ja. Wahrscheinlich im Internet TM.
Ja.
Okay.
Das sagt man jetzt nicht genau die Quelle, aber
naja, also
wenn
unsere
man
Hörer,
es irgendwo sucht, findet man es schon.
Unsere Hörer wissen ja, was es bedeutet, wenn wir sagen im Internet TM.
Und nochmal kurz zu My Little Pony. Also das letzte, nachdem das ja so vielversprechend mit der letzten Staffel losging, wo ich wirklich gedacht habe, okay, schlagen sie jetzt einen ganz neuen Ton ein, es ist aber schnell wieder abgesackt, leider.
Wann hatten die den Showrunner-Wechsel?
Die hatten den Showrunner-Wechsel?
Meintest du nicht irgendwas, dass man merkt, dass da jetzt andere Leute dran sitzen als früher?
Nee, das habe ich nicht gesagt. Also Lauren Faust ist halt schon eine ganze Weile jetzt weg.
Ah, okay, gut. Ja, dann hast du das wahrscheinlich gemeint. Ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Ob da ist jetzt auch schon schon weit fortgeschritten und
6. Staffel.
Ja, meine ich
und
ja.
Und dann kommt nächstes Jahr ein Film.
Vielleicht
6 Seasons and a Movie.
Vielleicht tut der Serie auch mal eine längere Pause ganz gut. Das sieht man ja bei Steven Universe. Wer sich rar macht, wird begehrt. Ich habe auch ein Serien-Update. Wenige wird das verwundern. Die Serie haben wir auch schon in einer der letzten Folgen besprochen, nämlich Archer, die Animationsserie über den Spion, diesen narzisstischen, egoistischen Spion Archer. Und da gibt es jetzt schon Staffel 1 bis 6 verfügbar auf Netflix Deutschland. Also kann man komplett durchbingen. Und gestern, also am 31. März, hat die neue Staffel angefangen, Staffel 7. Wo ich sehr drauf gespannt bin, weil sie ja jetzt weg von diesem klassischen, es geht um eine Spionageagentur gehen, sondern sich neue Settings ausdecken. Also ich finde es schön, dass sie da sehr kreativ sind, sehr die Charaktere immer in neue Umfelder bringen. Das gefällt mir sehr. Ist ja schade, der Macher hat ja angekündigt, dass es auch eine weitere Serie von ihm geben wird. Ich habe schon wieder Namen vergessen, über zwei Frauen in der Postapokalypse. Und die wurde dann aber schon in der Vorproduktion wieder eingestellt, was ich sehr schade finde, weil die ersten Bilder klangen schon sehr vielversprechend. Und die 7. Staffel, also die 9 Folgen, wird es dann auch irgendwo im Internet geben. Und dann wahrscheinlich in nächster Zeit, also wenn Netflix schon Staffel 1 bis 6 hat, dann werden sie wahrscheinlich auch Staffel 7 in den nächsten Monaten hinzufügen. Spätestens irgendwie am Ende des Jahres. Das nächste Serienupdate, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es in der Zukunft liegt, ist Orphan is the New Black. Orphan Black, die britische, ich glaube nicht BBC, doch BBC, ist es BBC oder ITV? BBC, oder? Ja, BBC. Hört ihr mich überhaupt?
Ja.
Also, weil ihr nicht geantwortet habt. Ich habe jetzt gehofft, dass ihr da einspringt.
Einfach nicht.
Ich glaube, es ist BBC. Die britische BBC-Serie über Tatjana Maslany in diversen Rollen, die halt die verschiedenen Klone spielt. Da gibt es Staffel 1 bis 2 auf Netflix und Staffel 3 wahrscheinlich auf iTunes zu kaufen. Und Staffel 4 startet am 15. April. Das kann man, wenn man das Geld ausgeben will, und ich würde sagen, für diese Serie würde ich euch es sehr ans Herz legen. Wenn ihr schon angefixt seid, dann gebt ihr bestimmt das aus. Aber die Leute, die jetzt noch nicht dabei sind, können natürlich die Staffel 1 bis 2 erstmal schauen. Staffel 4 geht weiter am 15. April. Und ist ja BBC, also kann man sehr gut auch mit einem VPN schauen und befindet sich da in halblegalen Bereichen. Oder? Ach nee, Entschuldigung, ist BBC America. Also gar nicht die richtige BBC, sondern die amerikanische BBC, die natürlich nicht über VPN irgendwie erreichbar ist, sondern ich glaube so ein PTV-Sender ist, also nur über Satellit oder so.
Schade.
Ja, aber ihr werdet das schon irgendwie finden. Aber auf jeden Fall lege ich euch sehr ans Herz. 15. April, also in 2 Wochen, geht es dort weiter. Einem Freitag, also wahrscheinlich für uns samstags. Dann gehen wir zurück zu Netflix. Diesmal eine Netflix-Inhouse-Produktion, was heißt, wir werden es garantiert hier sehen können. Unbreakable Kimmy Schmidt Staffel 2. Ich glaube, wir hatten Staffel 1 hier besprochen. Erik, du meintest, du wärst nicht so angefixt gewesen.
Ja, nö, hat mich irgendwie nicht so ganz so abgeholt.
Ja, ich fand's gut, sag ich mal so. Ist ja von Tina Fey, die ja 30 Rock gemacht hat, was natürlich brillant ist, einer der besten Sitcoms überhaupt. Unbreakable Kimmy Schmidt erzählt die Geschichte der jungen Kimmy, die bei so einem verrückten Priester mehrere Jahre in einem Bunker gehalten wurde und dann befreit wird und dann die Welt in New York kennenlernt und durch ihr frohes Gemüt die Serie aufhält. Und da kommt die zweite Staffel natürlich alles auf einmal, weil es ja eine Netflix-Produktion ist, auch am 15. April, also freitags, wie immer, wie alle Netflix-Produktionen. Und zuletzt das der Elefant im Raum, Game of Thrones Staffel 6 startet am 25. April. Schaut ihr Game of Thrones? Seid ihr begeisterte Game of Thrones Schauer? Ich bin es auf jeden Fall.
Ich muss ehrlich gestehen, bis jetzt noch nicht.
Ehrlich?
Nein.
Ich ehrlich. Du auch, Erik?
Nein, also da muss ich dich mal kurz fragen, Christopher. Staffel 6, da sind die jetzt über die Bücher hinaus, oder?
Ja. Also hat ihr schon
das in der heißt,
fünften Staffel sich
abgezeichnet. Sie denken sich jetzt die Story weiter selber aus. Ohne
A.R. Martin. Ich glaube nicht, dass A.R. Martin da ganz außen vor ist. Ich glaube, er hat schon, sagen wir so, sie müssen wahrscheinlich die groben Züge schon absegnen lassen. Aber sie bewegen sich jetzt schon weiter von den Büchern weg. Also das hat man in der letzten Staffel ganz deutlich gemerkt, dass es da schon arke, also war ja immer so, dass es ein bisschen anders als in den Büchern war. Und die fünfte Staffel war die erste Staffel, wo wirklich große Differenzen zu den Büchern entstanden. Und jetzt sind sie einfach so weit, dass sie sich was ausdenken müssen und es wahrscheinlich zwei Versionen von Game of Thrones dann geben wird. Aber George R. R. Martin arbeitet ja eng mit der Produktion zusammen und ich denke mal, dass er da schon das auch noch absegnen wird. Aber es ist jetzt tatsächlich so, dass man Game of Thrones problemlos schauen kann und nicht gespoilert wird für die Bücher. Weil in den Büchern was komplett anderes passiert. Ja. Also ihr seid nicht so.
Nee, auch wenn ich da immer wieder auf Verwunderung stoße, wenn ich das dann irgendjemandem erzähle. Bislang noch nicht, ich sag bewusst bislang, wer weiß, vielleicht packt mich ja irgendwie demnächst mal die
Ja, Lust. War bei mir bei Lost so. Ich habe auch Lost nie gesehen. Mhm. Hat's mich auch irgendwie nicht gepackt.
Wirklich noch nie?
Nee. Ich habe mir den Spoilercast vom Ende beim Plauschangriff angehört und das hat mir dann auch gereicht. Ist wahrscheinlich auch ein Fehler gewesen. Ich bin halt direkt durch diese Diskussion das erste Mal auf Lost gestoßen. Also ich kannte Lost nur von diesem schrecklichen Staffelende und hatte dann auch keine Lust mehr, den Rest zu schauen.
Okay, also du hast das Staffelende schon gesehen, oder was?
Nein, ich habe es nur in der Nacherzählung gehört und das hat mir dann keine Lust auf die Serie gemacht.
Ich sag mal so, bei Lost ist eigentlich das einzige Schlechte das Staffelende. Alles andere ist äußerst gut.
Ja, ich habe auch keine Zeit zu. Ich würde auch gerne nochmal irgendwie, nachschaue, was ich noch nicht gesehen habe, ist Band of Brothers. Das soll ja auch echt gut sein. Und das sind so Sachen, die ich mal irgendwie mal aufholen muss. Aber zurzeit gibt's halt, also jetzt gerade merkt man ja an unserem Serienupdate, jetzt geht alles wieder los, was Hand und Fuß hat. Und jetzt ist wahrscheinlich keine Zeit, um irgendwelche alten Serien aufzuholen. Dass, wenn man dann im Sommer und so um die Weihnachtszeit ist immer sehr spärlich gesät.
Ja, bei mir hängen ja da gerade die Prioritäten irgendwie ganz schief. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Twitter schon ein bisschen mitbekommen habt. Ich habe jetzt festgestellt, letztes Wochenende, oh mein Gott, Watchever hat Scrubs und bin seitdem am Scrubs-Tuch wie ein Irrer.
Okay. Ja, Scrubs ist auch so eine Serie, die ich auswendig kann.
So geht's mir auch.
Und ich habe jetzt schon festgestellt, ich bin jetzt fast mit der ersten Staffel durch, wie viele Folgen, die ich, ja, man hat's mal immer auf ProSieben geguckt, wo es kam. Mhm. Und da hat man's ja halt eher so zufällig mal reingeguckt und nicht wirklich gewusst, welche Episode fällt in welche Staffel. Und da waren ein paar Episoden dabei, die ich als sehr gut mir schon im Hinterkopf gemerkt habe. Und jetzt bin ich überrascht, wie viele davon schon in der ersten Staffel rausgehauen worden sind.
Mhm. Ist aber auch eine Serie, die kannst du dir also mindestens zweimal anschauen. Ich glaube, ich habe alle Staffeln viermal oder so schon gesehen.
Ja, bis halt auf die das neunte, die habe ich nicht zu Ende geschaut.
Kann ich auch sehr gut nachvollziehen.
Also im Grunde hat Scrubs 8 Staffeln.
Ja, richtig, genau. Richtig.
Und das Ende dort ist auch sehr gut. Also ist es nicht so, als hätte es irgendwie eine neunte Staffel gebraucht.
Nö.
Ja. Scrubs ist wo, auf Netflix oder Watch Ever?
Watch Ever.
Watch Ever scheint mir auch so ein bisschen gerade verzweifelt zu sein, weil die schicken mir ständig so Angebote, 30 Tage kostenlos, und jetzt haben sie sogar einen 7-Euro Lieferando-Gutschein beigelegt.
Auch noch obendrauf.
Ja.
Den scheint man noch ein bisschen, wer weiß.
Fälle wegzuschirmen, habe ich das Gefühl.
Ja, kann durchaus sein. Da warten wir noch ein bisschen, wer weiß, was sie da noch für Gutscheine mitschicken.
Ja,
sie haben immer noch so ein Chromecast Watch Ever Abo in der Hinterhand. Also ich behalte das auch wenn ich mal einen Monat lang überhaupt nicht reingucke, weil vielleicht passiert ja dann doch mal wieder was. Mhm.
Ich habe ja, was ich noch ganz spontan dazufügen möchte für die Serien-Updates, kann man gerade machen, dann kann man so ein bisschen über die ganzen Streaming-Services kurz reden. Auf Hulu, die steigen ja auch jetzt ins Eigensproduktionsgeschäft ein. Die haben ja erst die hatten mal Community, glaube ich, auch mal produziert, bis es dann zu Yahoo gegangen ist. Es ist eine verrückte Welt. The Path ist eine Serie über eine Sekte. Ich habe bisher nur die erste Hälfte des Piloten gesehen. Und besetzt ist es mit Hugh Dancy, den man aus Hannibal kennt, und Aaron Paul von Breaking Bad. Jesse Pinkman. Und das ist halt so eine Dramaserie über eine Sekte, die heißt The Path. Und halt diese Leute in der Sekte, ich glaube, Hugh Dancy ist so ein ist der Sektenführer, und Aaron Paul ist auch tief, also die ganzen Protagonisten stecken da tief in dieser Sekte drin, und dann geht's halt darum, ja, halt in der, wie ist das Leben, und dann gibt's wahrscheinlich irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht ganz genau, wie sich das entfalten wird, aber so meine Timeline, Leuten, denen ich vertraue, die sagen, das ist alles sehr gut. Und da kam jetzt am 30. März kamen die ersten zwei Folgen raus, und jetzt geht's halt immer so wochenweise erscheinen die neuen Folgen. Das ist halt Hulu Amerika, muss man so ein bisschen rumtricksen, aber ist empfehlenswert. Mhm.
Cool.
Ja, Streaming Services. Watch Ever scheint so ein bisschen verzweifelt zu sein. Was ich ganz lustig fand, Sky Online, was ich ja hab, ist ja so ein bisschen eine Hassliebe, die ich zu Sky Online habe, weil auf der einen Seite ist das ein furchtbar programmiertes Stück Scheiße aus der Hölle. Also vom Aussehen her, von der Benutzerführung her, vom Benutzerinterface, von einfach Fluptizität, ist das ganz unten, also wirklich ganz, ganz unten. Aber sie haben halt Walking Dead und Game of Thrones, halt, sie haben die ganz großen Sachen direkt zu Amerika-Start.
Das jetzt wirklich das andere wieder alles rausholt.
Ja, was ich halt sagen wollte, ich habe das jetzt auch gekündigt, oder ich wollte es kündigen, und dann kam so ein Angebot, bald erscheint doch Game of Thrones. Und ich so, das ist natürlich ein Argument, aber macht mir ein Angebot, dass ich nicht ablehnen kann. Und dann kommt halt dieses übliche, ja, die nächsten 3 Monate jetzt zum halben Preis, und dann habe ich es jetzt nochmal gemacht und zahlt statt 10 jetzt nur 5 € die nächsten 3 Monate. Und dann werde ich es wieder kündigen, weil dann kommt erstmal lange nichts, weil Game of Thrones ist dann auch schon vorbei. Oder? Hm. 10 Folgen? 8 Wochen?
Das ist aber so ein beliebtes Instrument bei Sky allgemein, auch wenn du hier dieses normale Abo, wie heißt denn das? Weißt du, diese Box TV?
Ja, Sky heißt es einfach nur.
Ja, wenn du das auch irgendwie kündigen willst, dann kriegst du auch ein paar Anrufe mit derlei Angeboten.
Ja, die Nummer habe ich schon blockiert auf meinem Handy.
Ja, kannst zum Teil ziemlich gute Deals rausschlagen. Also in meinem Bekanntenkreis gibt's ein paar, die haben da echt gute Optionen zusammengewürfelt.
Obwohl ich das gekündigt habe, auch per Telefon, ist auch eine Frechheit, da zahlst du 50 Cent, damit du es kündigen darfst. Das ging extrem schnell. Das hat mich gewundert. Ich so, ich würde gerne mein Sky Online-Abo kündigen. Warum? Ich brauch's nicht mehr. Okay, ich brauche noch ihren Namen, die Geburtsdatum und dann war's vorbei. Und das ist auch jetzt
bloß komisch, wie sich sowas dann doch trotzdem hält, obwohl so viele aus meiner Filterblase, ich weiß, jetzt dann schon sagen, ja, Sky, das kann man nicht mehr wirklich ertragen, das ist total, der Service ist für den Arsch und es ist nicht
wirklich magisch. Ja, weil die halt die großen Dinger haben, weil die jetzt noch, also das haben sie jetzt nicht mehr, aber die letzte Staffel House of Cards hatten sie jetzt noch exklusiv, sie haben The Walking Dead, die aktuelle Staffel exklusiv, sie haben Game of Thrones, die aktuelle Staffel exklusiv. Und das ist schon für viele ein Argument, gerade für so 0815-Serienschauer, die dann wirklich nur Walking Dead und Game of Thrones schauen, für die ist es natürlich ein Argument, nur zu Sky Online zu gehen. Und dann zahlen die auch die 26 Euro für das Cinema und das normale Paket.
Ja, und das dann gibt es immer noch so Leute, die halt sich das Bundesliga-Paket kaufen, genau. Das ja auch nicht weniger sein werden.
Richtig, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist auch so einer der Hauptpunkte. Die machen das schon geschickt, ne? Also
du weißt es nicht. Aber das ist Design, das kannst du dir nicht vorstellen. Auch die App, das Logo der App mit Paint, also ich glaube wirklich mit Paint.
Aber noch das alte.
Das ganz alte, also wirklich das Windows hier, Windows 95 Paint. Mhm. Also ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber was will man machen? Packers can't be choosers. Ja, Hulu, ich glaube, ein Hulu ist noch gar nicht in Deutschland, oder?
Ich glaube nicht, ne.
Es gibt so viele komische Streaming-Services zurzeit hier. Vuaki und irgendwie alle starten jetzt ihren Streaming-Service. Mhm.
Was hattest du gleich noch mal vor einem Jahr so ungefähr ausgegraben, so ein Streaming-Service, der so mehr Indie-Filme hat?
Ach so, ja, der ist echt ganz gut, aber den habe ich jetzt auch nicht mehr, weil ich einfach keine Zeit so habe. Der heißt Mubi, also wie M-U-B-I. Und das ist so eine Art Programmkino-Streaming-Service. Also die haben eine sehr begrenzte Auswahl an Filmen und die werden auch regelmäßig wieder gelöscht, aber es ist so halt, da kommt halt jeden Tag ein neuer dazu und dafür verschwindet einer hinten aus der Liste. Und dann läuft halt immer so eine Liste an 30 Filmen durch oder so. Und dann kommt halt jeden Tag wirklich ein neuer dazu, du bekommst eine E-Mail, heute haben wir den für dich ausgewählt und der ist gut, weil. Und dafür fällt halt hinten einer runter. Das finde ich ein ganz gutes.
Aber gerade sowas, wenn jeden Tag ein neuer Film ist, ist das ja gerade prädestiniert dazu für so Leute, die 366-Tag-Challenges machen.
Ja, ich glaube, das habe ich auch mittlerweile aufgegeben. Ich habe seit 2 Wochen keinen Film mehr gesehen.
so, ich habe keine Zeit dazu. Tough, ja.
Ich muss mal schauen, ob ich es im Sommer aufholen kann, wenn ich wieder ein bisschen mehr Zeit habe. Ja, und es sind halt auch manchmal wirklich abstruse Filme. Also es waren auch schon irgendwie hier Helge Schneider-Filme dabei und mal irgendwie ein Anime oder so, aber manchmal sind halt so auch wirklich Filme, wo du halt irgendwie die Muße haben musst. Also ich sag das mal gern Muße, also nicht die Zeit, sondern wirklich musst du dich wirklich überwinden, dich dann hinzusetzen und dir dann diesen Film anzuschauen, weil der halt wirklich, wirklich anspruchsvoll ist und dir dann wirklich 3 Stunden Gedanken machen musst, was der Film dir jetzt sagen wollte. Der Lars, der Herr von Speck, der ist da großer Fan von und dem traue ich auch zu, dass der wirklich jeden Film schaut und auch versteht und Spaß dran findet. Aber ich bin dann doch etwas noch zu verpopcultured. Ja. Genau. Kurzer Exkurs zu den Streaming-Plattformen und wir kommen zu den Hauptthemen dieser Sendung nach einer halben Stunde. Und das ist zum einen Daredevil Staffel 2, was wir alle gesehen haben. Und wir werden es wie immer machen. Also kurz zu Spoiler-Status dieser Diskussion. Staffel 1 setzen wir voraus. Also wer Staffel 1 noch nicht gesehen hat und die sich auch nicht spoilern lassen möchte, der sollte jetzt bitte die nächste Kapitelmarke auswählen. Und wir werden jetzt erstmal spoilerfrei über die zweite Staffel diskutieren und dann noch einen Spoiler-Teil dazu machen.
Ja.
Und
ich würde ja mal vielleicht ganz kurz erklären, wer dieser Daredevil ist für Leute, die ganz hinterm Mond leben.
Okay. Daredevil ist eine Figur aus dem Marvel-Universum und die Serie auf Netflix ist Teil einer groß angelegten Marvel-Netflix-Kooperation, wo Daredevil mit Daredevil Staffel 1 angefangen wurde. Dann kam jetzt vor ein paar Monaten Jessica Jones, dann jetzt die zweite Staffel Daredevil, im September kommt Luke Cage und das sind alles so Marvel-Helden, die alle in Hell's Kitchen leben. Also die vereint alle, dass sie in Hell's Kitchen, also dem Stadtteil von Manhattan, leben, der so ein bisschen, oder früher, also jetzt ist er auch aufgewirtschaftet, aber früher galt er halt so als runtergekommen und kriminell. Und Daredevil mit bürgerlichem Namen Matt Murdock ist eigentlich ein Anwalt, ist als Kind durch einen Unfall erblindet und kann dafür sehr, sehr gut hören und hat quasi so einen Fledermaus Hörsinn, mit dem er sich eigentlich perfekt bewegen kann. Und er wurde auch trainiert, also in so Martial Arts trainiert und kann halt super gut kämpfen. Und tagsüber ist er halt mit seinem Partner Foggy Nelson, betreibt er eine Anwaltskanzlei. Und nachts schwingt er sich durch Daredevil durch Hell's Kitchen und haut den Bösewichten auf die Schnauze. Und ja, das ist Daredevil.
Ja. Was ich in der letzten Staffel schon fand, was für mich diese Staffel noch mal mehr geworden ist, ist, dass es hier ziemlich viele Batman-Anlehnungen doch gibt in der Serie.
Inwiefern?
Zum Beispiel schon mit seinem Code of Honor, dass er halt niemanden töten will.
Ja.
Aber oder auch wenn dann so Szenen sind in so Hafendocks mit so, ja, na, Containern und dann sieht man halt Leute da durchlaufen und dann verschwinden die Leute auf einmal, werden nach hinten gezogen und sowas und ja, das ist schon viel, ich sag mal, ich denke mal von Nolan Batman inspiriert auch.
Ja, das und zum anderen ist die Daredevil-Figur, also an der sich die Charakteristika dieser Daredevil-Version orientiert, auch von Frank Miller inspiriert, der einen großen Daredevil-Zyklus geschrieben hat und der ja auch diesen Dark Knight-Zyklus geschrieben hat, der dann die Nolan-Filme inspiriert hat.
Man Without Fear ist von ihm, oder?
Genau, das ist die Daredevil-Version von Frank Miller, an der sich stark orientiert wurde. Also Frank Miller ist ja als Person ziemlich umstritten, der ist ja ziemlich islamophob und hat auch sehr verquere Ansichten, aber man kann ihm zugute halten, dass er ein ziemlich guter Comiczeichner ist und auch ziemlich gute Comics von den Geschichten her schreibt, auch wenn sie ja nicht immer so freundlich sind. Und der hat die Dark Knight, The Dark Knight Rises, The Dark Knight Returns, also die Version vom Batman geschrieben, die wir jetzt unter den Nolan-Filmen und auch im aktuellen Dawn of Justice-Film sehen. Und ich glaube, deswegen ähneln sich Daredevil und Batman in dieser Iteration so. Ist meine Vermutung. Wahrscheinlich haben sie sich auch so ein bisschen in den Nolan-Filmen gerade an Batman Begins orientiert, aber ja, hat wahrscheinlich viele Einflüsse.
Was hat dir denn so an der Staffel gefallen oder nicht gefallen?
Mir oder Patrick?
Nee, dir, Christopher.
An dieser Staffel hat mir warte, ich habe hier Notizen gemacht. Also, ich fand so generell, ohne zu viel zu spoilern, ich fand den Anfang schwach. Also so die ersten 4 Folgen haben mich nicht so gekickt und dann zur Mitte hin, also zur Folge 6, wurde es richtig, richtig gut. Gerade der Teil im Gefängnis, ohne da zu viel zu verraten, ist perfekt, ist einfach toll. Und dann zum Ende hin wird es ein bisschen schwächer. Ich fand gerade die letzte Folge zu überladen und zu 0815 und zu vorhersehbar. Aber die Mitte, also so quasi der Klimax, den fand ich extrem gut.
Ja. Ich fand auch, bevor ich den Patrick dann noch frag, also ich fand auch, das fand ich, hatte ich ja bei der ersten Staffel so ein bisschen gesagt, dass mir das zu kurz gekommen ist, dass wir wenig sehen mit Murdock wirklich als Anwalt. Und das hat ja die Staffel ziemlich viel wieder rausgeholt. Also wir sehen ziemlich krasse Gerichtsraumaktionen auch, tolle Plädoyers, tolle Statements, tolle Befragungen von irgendwelchen Zeugen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen.
Obwohl ja hier eher Foggy glänzt, beziehungsweise Foggy sich hervortut. Da müssen wir gleich nochmal reden. Aber Patrick, was hast du denn von der Staffel gehalten?
Mir geht's ähnlich wie dir. Die Einführung eines oder des neuen alten Charakters, ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, das hat mir das hat mich irgendwie so ziemlich, ich will nicht sagen durchgerüttelt, aber das hat mir echt echt stark gefallen, war ziemlich gut gemacht, auch der Cast dahingehend echt super, hat mich wahnsinnig geflasht, aber dann, wie du es schon sagtest, so hinten raus, dann gegen Ende war es dann doch 0815 trifft's eigentlich ganz gut, also so, war schon irgendwie nichts Besonderes mehr. So könnte man es, glaube ich, schon formulieren. Also es war dann schon, wie du schon gesagt hast, ziemlich vorhersehbar und hat mich dann auch nicht mehr jetzt so aus dem Hocker gerissen. Aber alles im Großen und Ganzen war das doch eine ziemlich gelungene Staffel. Gerade dass da der Foggy ein bisschen mehr in den Vordergrund tritt, fand ich auch cool, weil ich finde diesen Kerl als Charakter in dieser Serie echt super, ziemlich lustig und auch der Caster dahingehend ziemlich gelungen. Ja, im Großen und Ganzen ganz gut, aber hinten raus dann ein bisschen schwach auf der Brust.
Erik, du hast ja da so ein bisschen quasi die Handlungsstränge aufgeschrieben. Ich weiß gar nicht, wie wir spoilerfrei reingehen.
Das ist aber ja im Spoilerteil.
Ja.
In dem Spoilerteil würde ich euch noch fragen, was ihr zum dritten Teil des Dreierbunds haltet.
Karen Page.
Hat sich mit Karen irgendwas für euch besser entwickelt oder schlechter?
Ich habe auf Twitter gelesen, der dämseligste Damsel, die jeweils in Distress war. Also ja, sie hatte so ein klein bisschen ihre eigene Geschichte mit der Zeitung und dass sie da jetzt als Journalistin anfängt. Aber so richtig gemacht hat die ja nichts, außer quasi hier Matt und mit Murdock angehimmelt und irgendwie mit Nelson abgehangen. Also mit Foggy abgehangen. Also so, ja, ist halt ein bisschen schade.
Ja, also das fand ich auch. Bis zum Drittel dachte ich, okay, das geht jetzt in so eine Richtung, wie es okay werden könnte, aber dann lassen sie das halt auch wieder fallen mit wo dann die andere Person noch dazukommt. Dann ist es auf einmal alles egal, was da davor gewesen ist. Das fand ich ein bisschen sehr enttäuschend.
Ja, wurde schon versucht. Man kann schon eine
Love Story aufbauen, aber.
Ja, es wurde schon versucht, da ein bisschen irgendwie mehr rauszuholen, aber. So ganz der Reißer war das jetzt auch nicht.
Ja, ich weiß halt nicht. Also, ich fand Foggys Arc ziemlich gut. Also so dieses, ich will hier seriöser Anwalt werden und Matt, du hängst nur nachts rum und tauchst auch nicht zu den Gerichtsverhandlungen oder rechtzeitig auf und dann tust du so, als wärst du der große Macker.
Bin aber trotzdem noch der beste Freund, den man sich vorstellen kann. Das noch vereint, das finde ich ziemlich cool.
Ja, es wurde viel sich beschwert, was ich so gelesen habe, dass Foggy nervt, was ich gar nicht so finde. Ich finde Foggy einen ziemlich guten Charakter, der so ein bisschen das Gegengewicht gibt, der nicht so dieser Chosen One-Typ ist. Er ist ja so ein bisschen wie Frodo und Samwise Gamgee.
Stimmt, das ist ein guter Vergleich. Oder wie Harry Potter und Ron.
Genau. Und hier, bleiben wir mal im Harry Potter-Vergleich hier, ist Ron halt so ein bisschen aufmüpfiger und versucht so ein bisschen auch seinen eigenen Weg zu finden. Oder er wird so geschrieben. Und ist zwar quasi er disrupted, also er stört die Geschichte von Matt Murdock, also er fährt immer so ein bisschen die Parade und ist so die Stimme auch der Vernunft teilweise. Und das kann einen schon stören, aber ich glaube, das ist auch der Sinn daran. Er soll so ein bisschen den Lauf der Handlung zwischen Matt Murdock und was er macht stören und so ein bisschen sagen, komm mal zurück in die echte Welt. Und ich finde, dieser Anker ist wichtig.
Das ist wieder auch ziemlich langweilig, finde ich, oder? Finde ich jetzt persönlich. Weißt du, wenn es so ein ja-sagerischer Typ wäre, der da völlig d'accord geht die ganze Zeit, ohne irgendwie nur einen Hauch Charakter zu zeigen, finde ich eigentlich ganz passend. Sonst wäre es eben, wie gesagt, ziemlich langweilig.
Ja.
Das ist auch wieder so ein Dilemma, wo hier drin Matt Murdock gerade steckt, was, glaube ich, in Karate Kid als mal erwähnt wird, von wegen, ja, du kannst halt nur auf der einen Seite der Straße gehen oder auf der anderen Seite der Straße und in der Mitte, dann funktioniert's halt nicht. Und Matt versucht halt die ganze Zeit in der Mitte zu gehen. Also er müsste sich halt entweder entscheiden dafür, ich mache jetzt nur Daredevil, oder ich konzentriere mich eher auf die Anwaltsgeschichte. Aber beides funktioniert halt nicht.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, was jetzt mit Murdoch in der nächsten mit Foggy in der nächsten Staffel passieren wird, weil da haben sie ja schon große Änderungen gemacht. Mhm. Und ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, dass generell Serien in so einem Zwei-Staffel-Rhythmus funktionieren. Gerade am Anfang ist die erste Staffel noch sehr, sehr durchgeplant mit einem Cliffhanger zum Staffelende hin, also so. Und dann ist quasi die zweite Staffel auch noch so ein bisschen durchgeplant. Und dann, also weiter plant man auch nicht, weil man halt nicht weiß, ob man verlängert wird. Und dann die dritte Staffel, da ist dann quasi, geht dann die zweite Evolutionsstufe einer Serie los, weil man da wieder sich was Neues überlegen muss. Und mhm. wenn jetzt halt die Serie nicht von Anfang an durchgeplant ist, wie, keine Ahnung, Babylon 5. und dann quasi entwickeln sich Serien noch mal komplett neu. Also da, also ich finde, so ab der dritten Staffel passieren interessante Dinge in Serien, weil da die Autoren von ihren initialen Ideen noch mal neue Ideen entwickeln müssen.
Wobei ich fand, in der zweiten Staffel, wie ja viele schon geschrieben haben, dass die schon noch mal einen anderen Dreh jetzt bringt.
Ja, das auf jeden Fall.
Sich schon anders anfühlt auch.
Wir hatten ja in der ersten Staffel ein sehr klares Verhältnis von Matt Murdock gegen Wilson Fisk. Also wir hatten einen klaren Gegenspieler, wir hatten eine klare Abhandlung und das war's. Und in der zweiten Staffel haben wir wesentlich mehr Akteure und wesentlich mehr auch nebeneinander laufende Geschichten, die im Grunde nicht viel miteinander zu tun haben.
Ja. Und da könnten wir jetzt mal einsteigen, in welche Figuren da noch alle dazugekommen sind.
Genau. Wir können ja noch mal im spoilerfreien Teil sagen, also ich glaube, Elektra ist auch bekannt, dass sie dabei ist. Eine alte Liebe von Matt Murdock aus Studientagen. Und ja, sie ist irgendwie reich und will aber irgendwie, die Geschäfte wurden übernommen von Japanern und sie will sich das zurückholen. Und das ist so der, so neben Karen Page, die so der neutrale, so der bodenständige Love Interest von Matt Murdock ist, ist sie so der wilde, ja, so der
verbotene
Liebe. Und finde ich ganz interessant. Es gibt eine sehr gute Szene, wo sie so eine Art Heist abziehen, wo ich die beiden sehr gut zusammen finde. Und ja, auch wiederum am Ende so ein bisschen der Charakter, obwohl der Charakter so ein bisschen auf Eis gelegt wird, auch so verwirrend auch. Ich fand das gerade das Elektra-Ende so ein bisschen verwirrend.
Ja. Und dann, womit sie ja auch schon quasi offensiv geworben haben, ist halt der Punisher.
Genau, Frank Castle.
Genial.
Gespielt von John Bernthal. Treue
Diose Besetzung.
Treue The Walking Dead-Seher kennen ihn als Shane, den ehemaligen Freund von wer ist der andere? Der ehemalige Freund von Rick Grimes. Und er ist jetzt der Punisher, aka Frank Castle, der anfängt, die Mafia und kriminellen Banden in Hell's Kitchen nacheinander umzubringen.
Hm, genau. Und er ist da nicht so ganz so zurückhaltend wie der Devil.
Nein,
geht auch das zur Not über Leichen.
Könnte man so sagen.
Ja. Es gibt gerade am Anfang in den ersten Folgen eine sehr brutale Metzelei und man weiß auch zuerst nicht, wer es ist. Und dann spinnt sich auch diese Geschichte von auf der einen Seite sind Leute, die sagen, es ist richtig, man muss aufräumen, auf der anderen Seite sagen Leute, man darf hier einfach nicht die Leute anfangen umzubringen, Selbstjustiz ist böse. Und ja. Dann nehmen sich Murdoch und Nelson seiner Verteidigung an in einem Gerichtsverfahren, was natürlich auch auf einer Comicvorlage basiert. Also hier haben sie sich sehr stark an einer Comicreihe orientiert, die heißt The Trial of the Punisher. Ist noch gar nicht so alt, kam 2013 im September, fing die Serie an. Und ja, geht es halt darum, dass dem Punisher das Gericht, der Prozess gemacht wird. Und also
kurz. Ja? Wollen wir jetzt vielleicht mal kurz noch sagen, dass wir jetzt in den Spoilerteil wirklich reingehen?
Genau, das machen wir kurz einen Schnitt. Spoilerteil. So. Genau, dann wird ihm ja der Prozess. Also, was ich sagen wollte, ist, ich finde, die Staffel wird ab dem Moment gut, wo der Punisher verhaftet wird. Ab da ist es gut.
Okay, ich finde die Staffel ab eher schon gut. Ich finde die Staffel schon gut, ab dem so ein bisschen der Konflikt aufgemacht wird zwischen Daredevil und dem Punisher von wegen, ja, dein Weg funktioniert nicht, also was der Punisher immer wieder sagt, also dein Weg von wegen niemanden umbringen funktioniert nicht, weil die Leute kommen halt wieder und nur wenn sie tot sind, sind sie wirklich halt weg und dann machen sie auch keine Probleme mehr.
Ich fand sie richtig gut ab dem Zeitpunkt, als der Punisher aufgetaucht ist. Also das hat mich richtig, richtig gefesselt. Wurde echt gut umgesetzt und wie gesagt auch die Art und Weise, ne, nicht so offensichtlich. Erstmal weiß man nicht, wer ist denn das, was passiert denn da? Und immer so ein bisschen peu à peu erfährt man ein Stück mehr, bis man eben am Schluss wirklich den Punisher an sich sieht. Und wie gesagt, der Cast, die Besetzung passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, so diese plattgeboxte Nase. Also echt, echt gut.
Ja. Ja, er hat ja auch schon in The Walking Dead einen ziemlich düsteren Charakter gespielt. Und ich würde auch sagen, das war der perfekte Coup, den John Bernthal als den Punisher zu casten. Ich glaube, es gab ja schon mal Punisher-Filme, soweit ich weiß.
Ja.
Ja. Ich glaube, da war es Timothy Olyphant. Ich muss mal gerade nachschauen. Die sollen auch gar nicht so schlecht gewesen sein.
Ist jetzt nicht sogar auch Überlegungen, dass sie den Punisher noch eine eigene Serie geben?
Hab ich auch gelesen. Es gibt auf jeden Fall einen Punisher-Film, den es auch derzeit auf Netflix zu sehen gibt, in der deutschen Variante zumindest. Und der war jetzt eher Kizu. Da spielt, glaube ich, unter anderem auch John Travolta mit, wenn ich mich nicht täusche.
Ach so, genau. Das letzte ist von 2008, heißt Punisher Warzone. Da spielt Ray Stevenson, kenne ich nicht, den Punisher. Hat eine 6,0, also nicht überschlecht, also auch nicht gut, aber auch nicht schlecht.
Wo, bei Rotten Tomatoes oder bei IMDb?
IMDb.
Okay. Also eher noch etwas beschönigt.
Ja, ich komme schon, was er auf Rotten Tomatoes hat.
Bei Rotten Tomatoes ist es immer so, dass es da eher immer etwas schlechter wegkommt und bei IMDb etwas besser. Weil bei Rotten Tomatoes halt alles mit reingenommen wird, alle Kritiken positiv und negativ.
Ja, da hat er 27%. 101 Reviews. Ja, obwohl. Ja, ich finde auch sowas immer sehr schwierig. Nur zu sagen, gut oder schlecht und dann daraus eine Bewertung abzuleiten. Ist ja auch immer so eine Sache mit Erwartungshaltung.
Was ich immer interessant finde, ist, dass wenn man das nicht so auf einen Wert festbricht, sondern wie hier Letterboxd das halt macht. Da hast du ja quasi den Graph, wo unten die Sterne sind und oben drüber quasi so eine Normalverteilung, wo bei jeder Sternbewertung so ein Balken ist. Und dann sieht man auch, okay, das staucht sich eher da oder okay, das ist eher gleichmäßig. Also der hat genauso viele Liebhaber wie Leute, die ihn nicht mögen. Und ja, das hat für mich irgendwie bisher die meiste Aussagekraft.
Ja, muss man für seinen eigenen Weg finden. Genau, und was mich dann richtig gefreut hat, ist, ich wusste es nicht, ich habe auch nicht nachgeschaut vorher, dass sie Wilson Fisk, Vincent D'Onofrio als Wilson Fisk nochmal zurückgeholt haben und nicht nur als so ein kleines Cameo, sondern so eine richtige Story-Arc mit ihm gemacht haben. Als dann
das war eine Gute Überraschung. Ja.
Frank Carson ins Gefängnis kommt und dann quasi so das Ende aufgebaut wird und dann am Schluss so, I see, you got my message. Und dann quasi in der nächsten Folge wird erzählt, was mit Wilson Fisk passiert ist, seit er ins Gefängnis gekommen ist und wie er sich da hocharbeitet und seine Crew zusammen macht. Und ich finde einfach, Vincent D'Onofrio hat so eine Ausstrahlung, dass er mit wenigen Sätzen einfach so eine Wucht ausstrahlt an Mensch, an Charakter, an Gravitas. Das hat mich richtig gefreut, ihn wiederzusehen. Und der Story Arc ist mit ihm auch sehr gut.
Und es wird ja auch einiges, obwohl er bloß in ein paar Folgen vorkommt, an seine Origin-Story jetzt weitergedreht. Zum Beispiel hat man jetzt den Namen eingeführt. Also den
Kingpin.
Den Kingpin. Mhm.
Ja, das war ja so eine Geschichte, dass sie das in der ersten Staffel sehr mit zurückgehalten haben mit den Comic-Namen, also auch kaum irgendwie Daredevil verwendet haben. Irgendwie, wie nennen sie ihn, The Devil of Hell's Kitchen. Und Wilson Fisk wurde auch konsequent als Wilson Fisk bezeichnet und ich glaube kein einziges Mal für das Wort Kingpin in der ersten Staffel. Und jetzt führen sie hier schon sehr früh The Punisher als Namen für Frank Castle ein. Und ja, nennen auch mal Wilson Fisk The Kingpin und Elektra natürlich ist ihr eigener Name. Kann man nicht viel dran drehen.
Aber du bist jetzt für meinen Geschmack ein bisschen zu schnell zu der Gefängnissache gesprungen.
Ja.
Ich glaube, wir müssen ja noch ein bisschen von der Gerichtssache auswerten, oder? Also gerade was die Performance von Foggy angeht.
Das auch, aber zu der Gerichtssache kann man auch noch dazu sagen, dass das so quasi das Instrument war, um diese Karen Page ein bisschen weiter nach vorne zu bringen, ne? Also gerade diese Beziehung zwischen Karen Page und dem Punisher, dass er quasi nur ihr vertraut zunächst mal und irgendwie das quasi seine Bezugsperson ist.
Ja, sie war ja er hat sie dann ja irgendwie mal als Geisel genommen, bevor er wusste, dass wer sie ist. Mhm. Und dann fühlte er sich so ein bisschen schuldig und dann arbeiten sie ja zusammen und Karen Page arbeitet sich auch richtig tief in die Geschichte von Frank Castle ein, also bricht da ins Haus ein und wird dann so im Lauf der Geschichte zu so einer Investigativreporterin. Und das war ganz gut, aber da wurde halt nicht viel mitgemacht mit Karen Page. Sie ist halt so ein bisschen jetzt ja, ich find's gut, dass sie die irgendwie da noch diesen Zeitungs-Arc auch nochmal zurückgeholt haben. Mhm. Ich finde den Chefredakteur sehr gut, der ist sehr lebensecht, sehr realistisch. Also ich kenne auch solche Chefredakteure von Lokalzeitungen, die so ein bisschen desillusioniert sind. Und ja, ich fand halt einfach, dass diese ganze erste Hälfte auf der Frank Castle Seite nicht so wichtig war. Also da war ja diese Geschichte mit The Hand dann auf der anderen Seite doch etwas wichtiger für die erste Hälfte.
Ja, Frank Castle wurde halt eher erstmal eingeführt. Und da muss man sich halt auch erstmal ein bisschen Zeit dafür nehmen, finde ich.
Ja, und ich glaube, das hat mich nicht so angesprochen. Also mich hat so diese Einführung von Frank Castle vor seiner Verhaftung nicht so gekickt, weil ich nicht so, ja, einfach nicht so das Interesse an so einem brutalen, einfach alles niederschießenden Charakter hatte. Und erst als er dann quasi gebändigt war und in Fesseln, wurde er dann für mich interessanter.
Vor allen Dingen das Interessante fand ich dann, was sie ja dann danach noch so ein bisschen entsponnen hat, ist das mit seiner Hintergrundgeschichte, was da in seiner Vergangenheit liegt.
Ja, und dann die Auflösung, also dass es der General war und halt warum seine Familie umgekommen ist. Das fand ich dann schon etwas interessanter und auch, also gerade am Schluss fand ich sehr schön, dass er dann sein Punisher-Outfit dann bekam, also der Totenkopf auf der Kevlar-Weste und ich fand diesen Endkampf so schlecht ich das Ende fand oder so enttäuschend ich das Ende fand, der Endkampf fand ich gut, weil da sehr Comic-esque gearbeitet wurde. Also wurden halt einzelne Comic-Panels nachgestellt und wie der Punisher auf dem Haus steht und in seiner vollen Rüstung und mit der Minigun. Das war schon sehr gut.
Okay. Ja.
Ich glaube aber auch, der gerade dieser ja, fast schon plumpe oder diese plumpe Einführung des Punishers macht diesen Twist dann am Schluss oder ja Richtung Ende macht diesen Twist dann erst irgendwie noch besonders, weißt du, irgendwie noch gibt dem ein bisschen mehr Gewicht. Von daher glaube ich, dass dieses plumpe quasi mit roher Gewalt agierender Punisher die Einführung eigentlich ziemlich gut gewählt ist, weil eben am Schluss kriegst du dann immer peu à peu ein bisschen mehr mit. Und gerade dann dieser Twist, der gewinnt dann für mich irgendwie zumindest an Bedeutung.
Ich würde jetzt sogar so weit gehen zu sagen, dass die Geschichte von, was den Punisher angeht, in drei Akten aufgeteilt ist.
Ja, das ist
ganz klar. Was den ersten Akt mit, wo er erstmal draußen rumläuft, dann wird er gefangen. Und dann den dritten Akt wird halt alles aufgelöst und er kommt wieder frei.
Ja, trifft's eigentlich ganz gut, ja.
Dann auf der anderen Seite haben wir den Story Arc um Elektra, Matt Murdock. Wollen wir
noch über Foggy reden?
Haben wir doch schon. Oder was willst du noch zu Foggy sagen?
Also ich dachte, wir wollten jetzt nochmal speziell darauf eingehen, wie er jetzt hier den Gerichtssaal gerockt hat mit seinen Reden.
Weil, ja, irgendwie bin ich da nicht so drauf abgegangen.
Weil Messu ihn ja über sitzen gelassen hat. Und ja, da ist er sehr aus seinem Schatten vorgetreten, fand ich.
Ja, ich bin da so ein bisschen von The Good Wife, also mich beeindrucken solche Gerichtsszenen nicht mehr so einfach.
Okay. Oh.
Ja, ich fand aber trotzdem, ich fand ihn nicht nervig. Was ja viele gesagt haben, ich fand ein guter Bestandteil, aber jetzt auch nicht übermäßig.
Ich fand ihn halt auch wichtig, also er wusste ja schon von Anfang an der Staffel, was das Matt Daredevil ist. Ja, und ich fand ihn auch so ein bisschen wichtig, als gerade Messer ihn doch so ein bisschen in der normalen Welt noch zu halten. Dass er nicht direkt komplett 100% zu Daredevil springt. Dass er immer so ein bisschen noch sein, quasi das Anwaltsgewissen von Matt war.
Finde ich auch, ja. Vor allem am Schluss dann halt richtig traurig, ne? Also mit einem weinenden Auge haben wir uns dann die Szene angeschaut. Oder war der nicht so traurig?
Wegen was?
Als dann die beiden entschlossen haben oder beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen.
Naja, also.
Und die Kanzlei aufzulösen.
Ich warte einfach mal die nächste Staffel ab. Ich denke mal nicht, dass es so bleiben wird.
Ja, also ich fand, angedeutet hat sich schon die ganze Staffel irgendwie mit Karen, ja, dass sie jetzt bei dem Journalisten arbeitet und gekriselt hat es ja schon seit der ersten Staffel, seit Matt das weiß, seit Foggy okay. Das weiß irgendwie, hat er da immer schon so ein bisschen was gelodert. Und ja, das war wahrscheinlich nur der konsequente Schritt, jetzt das zu beenden. Was ja im nächsten Schritt dazu geführt hat, das war auch das erste Mal, oder? Dass ein Cameo aus einer anderen Netflix-Serie da war.
War ja bei Jessica Jones, The Night Nurse.
Ach stimmt, die Night Nurse, genau.
Also das ist immer so, dass ein Cameo pro Staffel mindestens dabei ist.
Okay, jetzt hatten wir aber noch einen Cameo, genau. Und zwar Hogarth war jetzt bei Daredevil drin.
Wer?
Hogarth.
Ah, ja, genau. Genau, das ist wahrscheinlich immer so ein Cameo pro Staffel, das sie sich dann erlauben. Und es soll ja dann auch so eine Avengers-ähnliche Serie mit den ganzen Netflix-Helden dann geben.
Marvel's genau. Defenders oder sowas.
Ja, genau. Aber das wird wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern. Also wenn sie mal die Luke Cage-Serie machen.
Und da bin ich auch ziemlich gespannt drauf.
Ja, ich auch.
Kommt ja irgendwann noch Iron Fist.
Genau, Iron Fist kommt auch noch. Ich glaube, das war's dann, oder?
Ja, es sind also vier, glaube ich.
Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Daredevil. 4 Stück.
Ja, passt.
Diese ganze Handgeschichte, da finde ich schön. Also es gab ja dann in der letzten Staffel diese eine Szene mit dem Kind am Hafen, wo das auch nicht aufgelöst wurde dann in der Staffel. Das war nur so eine Einzelszene. Und ich finde es ganz gut, dass sie das jetzt quasi so verankert haben in der ersten Staffel, dass man irgendwie so denkt, ah, okay, ich erinnere mich.
Mhm. Und das ist mit noch der Stick die Geschichte, ne?
Größer aufzieht, genau, Stick. Der zurückkehrt, der Meister und ja, ich fand's halt schade. Also man hat relativ wenig von dem Motiv erfahren. Es geht irgendwie um Wiederbelebung und Nobu taucht wieder auf, obwohl er ja getötet wurde und das ist alles sehr mysteriös. Aber was mein Problem ist, dass ich so ein bisschen an Ninjas übersättigt bin. Also gerade nach Arrow, wo extrem viel Ninja-Action in den letzten Staffeln waren, wo sie gegen die League of Assassins gekämpft haben, ist jetzt einfach so, dass Ninjas mich nicht mehr kicken.
Okay. Ja, geht mir nicht so. Also ich habe ja auch Arrow jetzt nicht gesehen zum Beispiel.
Ich bin erst bei Staffel 2, glaube ich. Von daher.
Also ich finde einfach so, Ninjas sind jetzt wieder durch. Es kann auch wieder gut sein.
Die Nobu-Geschichte hat mich irgendwie auch gar nicht so sehr überrascht. Weil das ist halt wieder das Übliche. Ja, in Comics stirbt halt niemand.
Ja, also. Hatte ich jetzt nicht erwartet, aber hat mich auch nicht überrascht. Fand ich ganz nett. Ich finde seine Waffen ziemlich cool, obwohl er sie hier nicht so. Also der Kampf in der ersten Staffel gegen Nobu war schon ein Highlight. Und hier war es schon ein bisschen anders, auch weil Daredevil nicht mehr so verletzlich ist. Er hat jetzt eine richtige Rüstung an. Wo ich auch sagen muss, ich fand sein Outfit in der letzten Staffel besser. Also er wirkt hier einfach, dieses Daredevil-Kostüm ist, finde ich, ein bisschen lächerlich, vor allem, weil es ihn so ein bisschen dick macht.
Ja, ich fand auch irgendwie das mit dem simplen Schwarz und dem Tuch über den Augen, fand ich auch irgendwie hübscher. Ich finde, das wirkt alles ein bisschen kinky, würde ich sagen. Also
diese neue
der
Rüstung.
Gesichtsausdruck mit dem Bitterbösen, den er da hat und den roten Augen und ja, da haben sie es vielleicht auch ein bisschen übertrieben.
Diese roten Augen, stimmt schon, wirkt ein bisschen strange. Aber für mich wirkt das irgendwie wie eine zu dick geratene Motorradkluft. Weißt du, so irgendwie kommt mir das vor.
Ich finde einfach diese Gesichtsmaske, die drückt so ein bisschen das Gesicht zusammen. Und dabei wirken die so ein bisschen aufgedunsen. Also es war auch schon beim Batfleck Daredevil das Problem. Dass diese Dings einfach nicht schmeichelhaft ist. Das ist wahrscheinlich auch das Batman-Problem. Obwohl Christian Bale ja so spindeldürr ist, dass er, dass das bei ihm nicht so aufgefallen ist. Aber es ist einfach dieses, wenn man nur die Kinnpartie freilässt, dann läuft man halt Gefahr, da so ein bisschen das Gesichtsfett, was teilweise vorhanden ist, so ein bisschen aufzudrücken, so ein bisschen zusammenzudrücken. Und dann wirken die Leute dicker, als sie sind. Und das ist nicht so schmeichelhaft. Da fand ich wirklich diese Kostüme der letzten Staffel wesentlich besser.
Ich fand das auch von der gesamten Farbgebung einfach besser. Also mit dem Kostüm letzte Staffel wirkte er auch wirklich an sich ninjahafter und jetzt wirkt er halt irgendwie komisch.
Ja.
Mit so einem roten Lederlack-Lanzanzug.
Naja. Er bekommt ja dann noch seine typische Waffe, also diesen Stab, den man so ein bisschen ausfahren kann, bekommt er eher von so einem Typen gemacht. Wo ja auch angedeutet wird, ist es irgendwie, gibt's einen Superhelden in diesem Marvel-Verse, der heißt Stiltman, also Stelzenmann. Und der macht ja eben seine Rüstung.
Melvin Potter heißt er ja in der Serie.
Genau. Und es wäre wahrscheinlich auch schlüssig, dass das irgendwie so eine Motorradkleidung ist, die so ein bisschen verstärkt wurde. Mhm. Also halt kein Lucius Fox, der hat jetzt auch nicht die super Ressourcen.
Ja, das stimmt natürlich.
Und ja, das war mein Problem mit dem Outfit. Ich fand das Elektro-Kostüm sehr gut. Da ist man gleich sofort auf voll nach den Comics gegangen. Ich fand diese einfach nur dieses rote Tuch hochziehen, das war sehr stylisch.
Ja, es war nicht übertrieben, es war sehr, ja, sehr dezent und ja, sehr akzenthaft.
Und das natürlich mit Elektra und Daredevil dann beide in voller Rüstung und diese sehr Comic-ähnlichen Kostüme, da wahrscheinlich Leute, die dann die Comics lesen, finden das natürlich wahrscheinlich besser, weil die dann schon genau erkennen, dass das jetzt hier Daredevil und Elektra sind, wie man sie aus den Comics kennt.
Mhm. Obwohl der Miller Daredevil ist ja auch der einzige Comic, den ich in der Richtung gelesen habe und da taucht sie ja auch auf.
Ich habe mir auch aufgeschrieben hier, die Figur fand ich als von der Charakterzeichnung sehr schön, sehr gut eingeführt, so sehr plötzlich und man fragt sich dann, wer sie ist und dann wird es einem erklärt und dann lernt man so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte kennen und dann kommt Stick dazu und es baut sich so ein bisschen auf und dann finde ich auch sehr schön, dass die ganze Zeit von den Yakuza gesprochen wird und dann erst später irgendwie erklärt wird, wir sind gar nicht die Yakuza, sondern so eine fiktive Geheimorganisation, die das Ziel hat, irgendwie Black Sky zu aktivieren, was ja auch nicht aufgelöst wurde in dieser Staffel, was Black Sky ist. Und ich finde ja immer schön, dass sie mittel des großen Loches einfach irgendwo ein riesiges Loch hinstellen und schon hast du irgendwie ein Mysterium, was dich irgendwie reizt. Du fragst dich, warum ist das Loch da, wo führt es hin und was ist drin? Das ist ein sehr simples und sehr gutes Stilmittel für Geschichtenerzählung.
Auf jeden Fall, ich habe da immer die Doctor Who-Folge im Sinn. Ich weiß jetzt nicht mehr, aus welcher Staffel das war. 2, 3?
Welche?
Da ging's auch, da hatten sie auch ein ziemlich großes Loch und eben der ich glaube Tennant war das zu der Zeit. Doktor ist halt wahnsinnig neugierig und will unbedingt wissen, was da unten los ist und was denn, wie tief das Loch ist und am Schluss springt er einfach rein.
Genau, das war hier mit dem Teufel, wo er den Teufel trifft.
Ja, genau, richtig, genau.
Ja, war auch eine sehr gute Folge. Also ich fand finde ich sehr schön, weil das so ein sehr simples, aber sehr wirkungsvolles Stilmittel ist.
Stimmt schon, ja.
Haben wir noch aufgeschrieben? Genau, Showdown zwischen Punisher und Nobu, ganz am Schluss, ist sehr gut. Und es sind wirklich einzelne Panels erkennbar, die da nachgestellt wurden. Und finde ich immer schön, wenn man so ein bisschen nicht zu comichaft geht. Also wer den ersten Hulk-Film gesehen hat, der weiß, was zu comichaft bedeutet. Also wirklich mit diesen, wo dann so Comic-Übergänge gemacht wurden und wo man sich gedacht hat, das muss jetzt wirklich wie so ein verfilmter Comic aussehen mit so einzelnen Umrahmungen und
Pow.
So, ja, genau. Und da hat man schon gemerkt, da wussten sie nicht ganz genau, da war halt vor der Comic-Verfilmungswelle und jetzt haben sie so ein gutes Mittel gefunden und wissen, okay, dieses Panel können wir so nachstellen. Das ist ja auch bei The Dark Knight Rises, die Nightfall-Szene, wo Bane Batman das Rückgrat bricht, ist ja auch eine sehr ikonische Szene aus den Comics. Und das finde ich einfach schön, wenn man sowas dann so einfließen lässt. Ich glaube auch die Szene, wo The Punisher Daredevil an diesem Kamin fesselt, das ist auch so eine Sache, die direkt aus den Comics übernommen wurde.
Das fand ich ja lustig, dass sich Eddie da so drüber aufgeregt hatte in Kino Plus. Da hat er gesagt, wieso? Ja, das ist doch viel zu comichaft, so würde doch nie jemanden festbinden, das ist doch, da hat er sich übelst dran gestört.
Ja, finde ich jetzt nicht
realistisch war, in Anführungsstrichen, oder was?
Wenn ich der Punisher wäre, ich hätte eine große Kette, ich habe hier einen verhältnismäßig starken Gegner, da ist es doch wesentlich einfacher, ich wickel die Kette einfach mal um diesen Kamin, als da irgendwie sich was anderes auszudenken.
Ja, finde ich jetzt auch nicht so außergewöhnlich. Naja, aber sei es drum, ist ja Geschmackssachen, Geschmacksfragen. Eine kurze Zwischenfrage. Habt ihr das Ganze im O-Ton geschaut?
Ja.
Ja.
Okay. Ich auch, weil ich wollte jetzt gerade mal fragen, ob jemand weiß, wie denn die Synchro im Allgemeinen ist.
Der Max Snyder, der weiß das bestimmt, der schaut das immer in der Synchro, aber ich glaube, die ist schon relativ gut, oder?
Okay. Ich habe jetzt auch nichts Böses oder Negatives gehört, deswegen habe ich gedacht, ich frage nochmal.
Max Snyder, wenn du das hörst, kannst du ja mal einen Kommentar hinterlassen, wie du die Synchro fandest.
Oder jeder andere, der dazu seine Meinung abgeben will. Ich mache das immer so ein bisschen aus Neugier, schalte da so ein bisschen um, aber ich kann es ja schlecht bewerten, weil für mich klingt das halt alles komisch, weil das auch so ein bisschen entkoppelt klingt. Also die Stimmen im Original sind ja dann direkt in der Szene aufgenommen. Und Synchros sind logischerweise dann drüber gesprochen und das merkt man ein bisschen, wenn man quasi so direkt hin und her schaltet, dann fühlt das so ein bisschen, die Stimme ist entkoppelt vom Charakter, so ein bisschen quasi wie so drüber geklebt audiotechnisch. Ja. Und das merkt man ganz stark, wenn man direkt hin und her schaltet. Ich glaube, da tue ich der Synchro Unrecht, wenn man die dann komplett so durchschaut, fällt das bestimmt nicht auf.
Und was manchmal noch bei Synchros etwas die Immersion bricht, finde ich, dass doch sehr viel mehr drauf geachtet wird, dass das auch verständlich ist. Wo es im Englischen auch gerade Szenen gibt, wo es bewusst auf etwas weniger verständlich gemacht wird.
Ja. Ich glaube, ich habe die Serie dann irgendwie sehr schnell mit Untertiteln geschaut. Ich glaube, ich habe dafür wirklich Untertitel gebraucht, um alles zu verstehen.
Es gab ein paar Punisher-Szenen, als er da so quasi erzählt von früher oder wie, wo was passiert ist, weißt du, so voller Emotionen. Da wird es schon ziemlich schwierig, das mitzuverfolgen, wenn du jetzt irgendwie nicht auf volle Lautstärke gedreht hast.
Ja.
Also da helfen Untertitel schon manchmal.
Ja, genau. Also ich glaube, ich habe dann auch die Serie dann komplett mit Untertiteln geschaut, weil es auch einfacher ist, finde ich. Hm. Kann man mal machen.
Kann man auf jeden Fall machen, gerade irgendwie, wenn's Lautstärke technisch ist ja oft so, ne, dass die Gespräche im Vergleich zu den Soundeffekten oder zur Musik dann immer ein starker Gap dazwischen ist. Von daher ist das schon relativ hilfreich, ja.
Ja. Ich bin eigentlich soweit durch mit meinen Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte. Sticks Krieg mit Murdoch Problem an, haben wir alles besprochen eigentlich, oder?
Ja.
Ja, ich wüsste zumindest auch nichts, was wir vergessen haben könnten. So. Im Großen und Ganzen.
Wir können auch mal versuchen, den Pudding etwas an die Wand zu nageln mit einer Sternebewertung.
Oh je, nee.
Oh.
Ich würde sagen, wer ja die erste Staffel, es bringt jetzt nichts, im Spoiler-Teil. Da nehmen wir kurz Kapitelmarker. So, für Leute, die beim Spoiler-Teil ausgeschaltet haben, wir machen jetzt auch mal eine Sternebewertung, also eine Endbewertung. Und ich würde sagen, für Leute, die die erste Staffel gut fanden, die sollen mal ruhig bis zur Hälfte dranbleiben und dann entscheiden, ob sie weiterschauen wollen. Generell natürlich ist natürlich was anderes als der Rest des Marvel-Universums. Es ist nicht so knallig bunt irgendwie für das breite Publikum gemacht wie Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. oder Agent Carter oder die Filme an sich. Es ist schon sehr düster, sehr langsam erzählt, weil man einfach diese, es ist halt wie so ein 13-Stunden-Film erzählt und nicht wie eine normale Serie. Und das kann vielleicht einige abschrecken.
Aber genau das ist ja auch die Stärke da dran. Ja. Für Leute, denen das normale Marvel ein bisschen zu, ja, wie soll man sagen, zu lighthearted, dass nur normale MCU ist oder ja, zu, ja, oberflächlich trifft's nicht wirklich, aber wer mehr ein bisschen düsteres sucht, der soll sich halt mal Daredevil und Jessica Jones und die ganzen Serien, die noch kommen, angucken. Ja.
Wo ich aber sagen muss, ich finde Jessica Jones besser als Daredevil.
Ja.
Ist schwierig, da jetzt irgendwie direkt zu vergleichen. Für mich persönlich, ich finde sie beide gleich stark, ehrlich gesagt. Also ich habe mich total auf die zweite Staffel Daredevil gefreut. Und ich kann jetzt nicht sagen, ich wäre enttäuscht worden. Also finde ich, bin rundum zufrieden eigentlich. Klar geht es immer irgendwie ein bisschen besser und hier und da und hast du nicht gesehen. Aber im Großen und Ganzen haben sie da einen guten Job gemacht. Und ich freue mich eigentlich auf die dritte Staffel. Weiß man da irgendwie was von?
Wird wahrscheinlich jetzt wieder ein Jahr dauern. Also nächstes Jahr im Frühjahr wird wahrscheinlich die Daredevil Staffel 3 kommen.
Ich freue mich schon.
Ich nehme an, dass es jetzt mal so ein Jahresrhythmus ist, dass dann nacheinander die ganzen Serien muss man so ein bisschen auch jonglieren. Sie schauen irgendwie Luke Cage, dann irgendwie Jessica Jones Staffel 2 muss ja auch irgendwann nochmal kommen. Da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht gegenseitig die Zuschauer abgräbt.
Stimmt schon. Wobei irgendwie ein Jessica Jones-Fan, der das Ganze auf Netflix durchbinscht, auch höchstwahrscheinlich direkt danach die Daredevil-Staffel durchbingen würde.
Ja, das glaube ich
schon. So würde ich zumindest machen.
Ja, also ich bin da sowieso, ich schaue sowieso alles, aber ich kann ja nicht von mir auf andere schließen.
Was ich halt schön finde, im Gegensatz zu den MCU-Filmen, ist, dass sich hier bei den Serien bisher die einzelnen Serien noch nicht so anfühlen, als wären das einfach bloß ja Werbesachen für den großen Ensemble-Film, Ensemble-Serie in dem Fall halt quasi.
Nee, das sind wirklich eigenständige Serien. Ich glaube, deswegen halten sie sich auch sehr mit den Cameos zurück. Aber muss man vielleicht schauen, also so der erste Captain America Film und der erste Iron Man Film, da wusste man ja auch nicht so ganz genau, wo die Reise hingeht.
Ja, die ersten Filme waren noch okay, aber irgendwie fühlen sich die aktuellen Einzelfilme immer mehr wirklich bloß noch an wie Werbung für zum Teil die Avengers-Sachen, die als nächstes kommen.
Ja. Aber du musst dich sagen, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., die haben eine sehr gute Richtung genommen. Da war ja die erste Staffel sehr schlecht oder haben viele als unterdurchschnittlich empfunden. Aber jetzt so die dritte Staffel, da haben sie schon, also sind tief in die Mythologie von Marvel vorgedrungen. Und das ist wirklich so für Leute, die sich jetzt schon auf Inhumans freuen. Die können dort bedient werden. Das ist also, man hat wirklich gemerkt, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. ist wirklich für die Marvel-Fans, die ganz viel Mythologie wollen und ganz tief in die Marvel Cinematic Universe vordringen wollen, mythologisch und geschichtlich gesehen. Und das sind dann die Leute, die wahrscheinlich dann am meisten dann beim Finale mitkommen werden, weil die ja schon am meisten Vorwissen haben über die Welt. Ja, dann gehen wir jetzt weiter und ich habe einen kleinen Spezialeffekt vorbereitet. So, wir reden jetzt über einen Kinofilm, nämlich Zoomania oder wie er im Englischen heißt Zootopia. Und das ist ein Animationsfilm aus den Disney Animationsstudios, also nicht Pixar, sondern die Inhouse-Animation von Disney. Und das ist ein Film, der in einer Welt voller Tiere spielt. Also so, ja, einfach so eine Welt, wo ganz viele Tiere zusammenleben, so vermenschlicht. Und der Ansatz ist, dass hier also Jäger und Gejagte, also Löwen und Hasen zusammenleben und friedlich koexistieren. Und das ist auch so der Kern dieses Filmes. Wir haben uns weiterentwickelt und wir müssen uns nicht mehr gegenseitig jagen, sondern wir leben friedlich zusammen. Also alle, ich glaube, es sind nur Säugetiere, die in diesem Film quasi wie Menschen agieren. Und
Anthropomorph.
Genau, anthropomorph, genau, das habe ich gesucht. Und so der Kern des Films dreht sich halt um Rassismus und Sexismus. Also die Welt also scheint so das überwunden zu haben. Wir leben alle zusammen, aber dann wird doch schnell klar, dass es immer noch Probleme gibt. Zur konkreten Handlung, ganz kurz, ohne viel zu viel zu verraten. Es geht um Judy Hopps, eine Häsin, die auf dem Land wohnt mit ihren Eltern, die Rübenfarmer sind, also Moorrübenfarmer. Und sie möchte eigentlich Polizistin werden. Und das ist was ganz Ungewöhnliches, weil bisher wurde noch nie ein Beutetier Polizistin. Also man unterscheidet zwischen Beutetieren und Jägern. Und bisher waren also immer so Eisbären und Nashörner und Elefanten. Also die großen Tiere waren immer vor Polizisten und sie möchte jetzt auch Polizistin werden. Und es gibt auch eine Art Förderprogramm, das kleine Tiere auch in die Polizei Kräfte aufgenommen werden. Gesponsert von Assistant Mayor, vom stellvertretenden von der stellvertretenden Bürgermeisterin von Zootropolis, Belvedere, ein kleines Lamm, fand ich sehr putzig. Und natürlich der Bürgermeister ist natürlich ein Löwe, Mayor Lionheart. Und ja, und sie kommt dann zu dieser Polizeitruppe, wird dann Polizistin in Zootropolis, muss dann erstmal Parkdienst schieben als Häsin und kommt dann schnell einer großen Verschwörung auf die Schliche und tut sich mit einem Fuchs zusammen. Und da merkt man halt schon, es gibt immer noch Klischees in dieser Welt, also der listige Fuchs, dem niemand vertraut, und dem Hasen, dem niemand zutraut, dass sie irgendwie groß Polizeiarbeit leisten kann. Und dann wird das halt aufgearbeitet. Ja, ich glaube, ich frage euch erstmal, wie euch der Film so generell gefallen hat. Fandet ihr ihn gut? Fandet ihr diese Thematik Sexismus, Rassismus zu übertrieben? Wie hat euch dieser Film gefallen? Fangen wir mal mit Patrick an.
Also, im Großen und Ganzen, gerade in der aktuellen Zeit, möchte ich sagen, aber auch generell finde ich diesen Ansatz eigentlich ganz gut gewählt. Also sprich eine Parabel, die da eben die Vorurteile beziehungsweise Vorurteile gegenüber anderen Gruppen oder Minderheiten irgendwie schürt und quasi Toleranz als was Gutes und Normales darlegen soll. Finde ich eigentlich ganz gut, vor allem wenn man sich irgendwie wenn man bedenkt, dass es zum Großteil irgendwie von Kids geschaut wird. Gute Kernaussage. Ich habe es jetzt, muss ich sagen, auf Deutsch geschaut. Da weiß ich jetzt nicht, wie es im O-Ton rüberkam. Auf Deutsch im Großen und Ganzen eigentlich ganz okay, synchronisiert. Ich glaube, Josephine Preuß war die deutsche Stimme der Judy Hopps. Und Rüdiger Hoffmann auch in einer super Besetzung.
Ja, also man kennt wahrscheinlich schon aus verschiedenen Memes und GIFs. Es gibt eine Faultierszene, dass alle Faultiere bei der DMV, bei der amerikanischen Fahrzeugbehörde arbeiten, weil ja so das irgendwie das Klischee ist.
Mhm. Das sind so auch meine zwei Lieblingsszenen, diese langsam ansetzende Lache. Weißt du, dieses Faultier.
Ja, genau. Und das ist, was ich befürchtet habe, ist, dass das irgendwie der einzige Gag ist in diesem Film oder irgendwie, dass sie das jetzt irgendwie schon rausgekehrt haben. Aber es war nur so ein sehr kleiner Teil des Universums.
Richtig, war ein kleiner Teil. Es gibt zahlreiche schöne Gags, Anspielungen. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, fand ich das eigentlich ganz gut anzuschauen. Es war jetzt irgendwie nicht anstrengend, es war jetzt nicht irgendwie überdreht oder so. Also ganz passend und treffend gemacht. Und ja, ich muss sagen, ich bin da im Großen und Ganzen sehr zufrieden gewesen.
Erik?
Ja. Ich fand den Film sehr gut. Erstmal, was mir aufgefallen ist, dass die Animationsqualität wirklich wieder sehr gut war. Also hätte ich nicht gewusst, dass das ein Disney-Film ist. Ich hätte es jetzt als Pixar eingestuft. Also hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, weil das vom Polish wirklich so wirkte, wie dass das eigentlich nur Pixar sein kann.
Ja, Pixar gehört ja mittlerweile zu Disney.
Ja, und insgesamt die Story, ja, fand ich sehr schön runtergebrochen, dass man das so auf so einen fabelhaften Weg macht, wie du es ja auch schon in deinem Letterboxd-Review beschrieben hast. Das fand ich auch sehr gut, dass man da so einen Weg gegangen ist, wo man ja quasi Fabeltiere nimmt, die an sich ja auch schon allein, dass der Fuchs was bedeutet und dass der Hase was anderes bedeutet und so weiter, und dass man dann darauf eine Geschichte basiert, wo man relativ einfach dann so Themen wie Rassismus und ja Klassismus auch dran abhandeln kann.
Ja, also wie ich mein Review aufgezogen habe, wer das nicht gelesen hat, ich habe halt, es ist halt die klassische Form der Fabel ist ja schon sehr alt, also In der Schule hat man bestimmt mal irgendwas mit Aesop gemacht und dem Hase und dem und der Schildkröte, die ein, nee, es war ursprünglich sogar Achilles und eine Schildkröte, die ein Wettrennen liefen. Und ich finde, dass Zootopia, nenn es einfach mal Zootopia, Zoomania ist der deutsche Name, aber den erwähnen wir jetzt mal nicht, dass Zootopia die einfach die eine klassische Fabel umgesetzt für ein Publikum des 21. Jahrhunderts ist. Und das finde ich gut gemacht, weil Fabeln sind eine sehr gute Erzählform, aber halt oft veraltet. Also gerade was man in der Schule in Fabeln vorbesetzt bekommt, das sind halt meistens entweder aus der Antike oder aus der irgendwie aus dem 18. Jahrhundert. Und damit kann man halt in einer modernen Welt sehr wenig anfangen. Und Zootopia ist sehr modern, also irgendwie iPhone und Kopfhörer sind alle irgendwie aus auf dem aktuellen Stand. Und sie haben auch so diese Popkultur aufgegriffen, dass irgendwie Filmplakate mit den Figuren gemacht, irgendwie dann ist Judy Hopps ist dann auf einmal Rey aus Star Wars und solche Sachen. Also haben da versucht, das quasi in der aktuellen Welt zu verorten und dann eine Geschichte zu erzählen auf einer Fabel-Ebene. Ja, das.
Was ich interessant fand, ist, dass so einige Details anders gemacht werden als in vielen anderen Filmen. Zum Beispiel gibt's da so ein Meme-Bild von wegen, dass bei vielen Sachen so, zum Beispiel bei Ted, wenn er das Handy hält, dass es quasi mal, gerade mal so bis zu einer Backe geht und dass die Headphones nicht wirklich da sind, nur das Ohr ist. Das gibt's bei einigen Sachen. Aber Jodie Hobbs hatte ja da wirklich so die Ohrstecker in den Ohren drin.
Genau.
Nicht so halb auf den Backen kleben.
Ja. Fand ich auch sehr schön, irgendwie dieser Gag, wo sie aus der Stadt rausfährt und dann gibt's diesen Ort, diesen irgendwie wie viele Einwohner des Ort hat und das ist einfach so ein aktiver Zähler, der mal hochzählt, weil es sind natürlich Hasen und die vermehren sich auch wie Hasen. Und ja, und auch, es sind so viele Gags, irgendwie der Elefanten-Eis-Shop, wo der Elefant mit dem Rüssel die Eiskugeln formt und dann sagt, ja, das ist aber, er muss einen Rüsselhandschuh anziehen. Und der Nudistenclub fand ich besonders cool.
Ja.
Wo es dann halt einfach, ja, dieser Gag mit einem Elefanten vergisst nie.
Und der verplanten Giraffe, was war das, eine Giraffe? Weiß gar nicht mehr. Der verplante.
Das war ein Gnu.
Ein Gnu, ah, stimmt.
Ja.
Mit seinen Dreadlocks.
Natürlich die Faultiere, sehr lustig, mit Flash und Priscilla. Was ich sehr lustig fand, im Englischen wird Priscilla, also das andere Faultier, von Kristen Bell gesprochen, die ja doch eine bekanntere Schauspielerin ist. Und dass sie so eine winzige Rolle in Zootopia hat, hat mich dann doch sehr gewundert. Rüdiger Hoffmann in der deutschen Übersetzung als Flash ist natürlich perfekt.
Ja.
Weil, ja, wer Rüdiger Hoffmann kennt, weiß warum. Was ich besonders lustig fand, war Mr. Big. Also sie während ihrer Ermittlung kommen sie dann mit einem gefürchteten, dem Unterweltboss in Berührung. Und seine Handlanger sind halt alles große Eisbären, aber stellt sich dann raus, es ist ein kleines, irgendwie so ein arktisches Nagetier. Wie so eine Wühlmaus. Und es hat natürlich hier perfekte der Pate-Imitation mit, wo dann die Tochter reinkommt und sagt, ja, an meiner Hochzeit bitte niemanden umbringen. Und dann sagt er, I have to. Und dann feiern sie da mit und dann stehen die halt alle um die um diese Partygäste und dann stehen halt die Eisbären drumherum. Und das ist alles sehr schön gemacht. Also mit sehr viel Liebe. Man hat sich sehr viele Gedanken gemacht, wie funktionieren diese einzelnen Tiere zusammen. Irgendwie beim Smoothie-Stand irgendwie ein kleines Tier verkauft Smoothies und dann gibt es eine große Röhre, so eine Röhrenpost, wo das dann hochgeschickt wird, damit die Giraffen auch drankommen. Und es gibt extra Eingänge für die Nilpferde, die dann nochmal trocken geblasen werden, nachdem sie aus dem Fluss steigen. Und was mir dabei aufgefallen ist, es wird ja auch sehr viel immer über Barrierefreiheit diskutiert zurzeit.
Ja.
Und im Grunde ist die Welt von Zootopia die mit perfekter Barrierefreiheit.
Hm.
Also egal, ob man ein großes Tier ist, ein kleines Tier ist, das sieht man gerade an dieser Zugszene. Es gibt irgendwie drei verschiedene Eingänge für die Nagetiere, für die normal großen Tiere und dann für die ganz großen Tiere. Und alles funktioniert so perfekt zusammen. Mhm. Und es ist natürlich ein Spiegel unserer echten Welt, wo wir natürlich meinen, wir sind schon sehr tolerant, also irgendwie behinderte Menschen und irgendwie alle Rassen, alle Geschlechter können zusammenleben, wir tolerieren alle. Und dann im Verlauf des Films stellt sich heraus, ja, wir haben doch Vorurteile und es gibt doch immer noch Hindernisse, dass irgendwie Hasen es nicht so einfach haben, in der Polizei irgendwie Karriere zu machen. Und dann quasi passiert dann nochmal so ein Twist in der Mitte des Filmes, wo dann auf einmal eine andere Gruppe diskriminiert wird. Und was ich ganz schön finde, ist dann, dass auch Judy Hopps dann diesen Vorurteilen verfällt und dann quasi diese eine Szene, wo sie dann zu Tränen gerührt, sich dann entschuldigt bei Nick Wilde, dem Fuchs. Und wo ich dann sage, ja, das ist genau das will ich, sowas will ich sehen. So diese Aussage, ja, auch selbst du meinst, dass du sehr tolerant bist, du kannst auch immer noch Vorurteile haben, ohne dass du es überhaupt gemerkt hast. Und das musst du dir dann auch einmal eingestehen.
Ja. Mhm. Was ich noch sehr schön fand, war zum Beispiel die ganze Szene mit der, was auch so ein bisschen Barrierefreiheit nochmal zeigt, ist das mit der kleinen Stadt, mit der Mäusenstadt.
Ja, Little Rodentia.
Wo wirklich Miniaturhäuser drinstehen halt und Judy Hopps, die ja schon gerade nicht die größte ist, da schon drin wirkt wie Godzilla. Und ja, das ist alles sehr, sehr gut gemacht. Generell die vielen Anspielungen, die da drin waren, ja, hat nicht bloß der Pate oder da halt Godzilla oder King Kong oder was man da auch immer einsetzen will. Auch das mit den beiden Schafen, die da das Gift verladen, die dann Jesse und Walt hießen.
Genau, es gibt in diesem Film für Kinder eine Breaking Bad Anspielung. Und das fand ich auch sehr lustig. Also das ist natürlich auch dieses von Pixar gelernte, sowohl Kinder als auch Erwachsene finden verschiedene Stellen des Films lustig. Es ist natürlich von den Machern von Frozen, also Big Hero 6. Und es gibt eine sehr schöne Frozen-Anspielung, also es gibt mehrere Frozen-Anspielungen und eine dreht sich halt um Let It Go, irgendwie so, das ist hier kein Kinderfilm, wo man ein lustiges Lied singt und dann wird alles okay, deswegen Let It Go, das fand ich sehr lustig, ja. Und ja.
Oder auch dieser Wieselten, der da steht und Mock-up-Filme von Disney-Filmen verkauft und quasi genau. Auch schon Mockup-Filme von kommenden Filmen hat.
Ja, irgendwie, was gab irgendwie, jetzt weiß ich es nicht mehr, ich such's gerade mal im Ross, das fand ich sehr lustig, Spinatmädchen, der hat das irgendwie aufgeschlüsselt, auf jeden Fall auch mit sehr vielen kleinen Details. Also das ist auch so ein Film, der lohnt sich auf DVD zu kaufen und nochmal Frame für Frame anzuschauen. Aber man hat bestimmt tausend Sachen nochmal entdeckt. Und einfach so viele Details, die zeigen, dass da sehr viel Energie in diesen Film reingeflossen ist und das nicht so ein DreamWorks Massenprodukt ist. Obwohl DreamWorks auch gute Filme ausmacht, aber man merkt schon, dass bei da jetzt noch mal ein bisschen mehr Detailarbeit reingeflossen ist. Ja, genau, sie haben hier von den aktuellen Oscar-Filmen hier Bridge of Sloths und Mr. Big Short, was ich sehr lustig finde, The Future Belongs to the Yucks, Matt Yucks, Furry Road. Und Steve Paws mit Michael Fass, also F-U-Z-Z, Bender, Cat Winslet, Seth Mugen, Jeff Camels, from the director Bunny Boyle und Baroon Sorkit.
Nicht schlecht.
A film by Alejandro G. Impalatu, Leonardo DiCapola, Tom Hawley, Sleep Lost, Life Found, The Hibernant, inspired by true events. extrem lustig. Und das sind einfach so Filmplakate, die sie einfach rausgehauen haben. Halt als Promo-Aktion. Und davon gibt's ganz viel und das ist einfach ganz toll.
Sehr viel Liebe zum Detail.
Ja. Und ich hoffe, dass da, also ich möchte einfach noch mehr aus dieser Welt sehen.
Ja. Das ist auch wieder so ein Disney-Ding, was durchaus für eine Spin-off-Serie gut ist.
Ja, obwohl ich glaube, dass das so Spin-off-Serien, das ist ja so ein Dreamworks-Ding.
Nee, Disney hat ja auch viele Spin-off-Serien. Zum Beispiel dieses, obwohl, nee, Madagaskar ist
Dreamworks. Ja.
So, ja, aber früher hat Disney ja auch viele solche Serien gemacht, gerade zu König der Löwen,
Aladdin
und Aladdin und Dschungelbuch.
Wobei gibt's, ich halt befürchte, dass wenn das nicht mehr so die, also bei einer Serie kann man nicht mehr so viel Zeit auf die Geschichte verwenden. Ich habe halt Angst, dass da Qualitätsverlust stattfindet.
Ja.
Weil das ist halt immer die Gefahr, ja.
Ja.
Auf alle Fälle finde ich das schön, dass sie hier auch mal nicht bloß Tiere um den Tierzweck eingebracht haben, der ja sonst oft ist, dass du zwar sprechende Tiere hast, aber man könnte das auch mit irgendwelchen Fantasiewesen oder sonst was machen oder mit Menschen. Also ja, die Eigenschaften der Tiere werden sonst nicht wirklich so wirklich für die Story irgendwie benutzt.
Mhm.
Manchmal mehr, manchmal gar weniger, aber zum Beispiel ist es nochmal ein anderes Niveau als zum Beispiel bei, wie hießen der Film, Kai, Bärenbrüder oder sowas oder Ab durch die Hecke oder was es da alles gab.
Ja, ja. Also auch bei Madagaskar, ich war halt bei Zootopia erstaunt, wie viel Zeit sie auf die Geschichte der Welt eingehen. Also sie erzählen ja wirklich hier früher, in der Steinzeit haben wir uns noch gegenseitig gejagt und dann haben wir uns weiterentwickelt und wir leben ja zusammen. Mhm. Also so Geschichten, die selten thematisiert werden, warum jetzt der Löwe mit dem Lamm zusammenlebt, ohne die aufzuessen.
Mhm.
Das wird jetzt sehr stark diskutiert in diesem Film.
Ja. Vor allen Dingen fängt der Film da ja direkt mit dieser Geschichtsszene an und dann mit dieser echt tollen Theateraufführung da.
Ja,
stimmt.
Blut. Und Schnitt. Ja, fand ich auch, ich finde auch von der Animation her, gerade Judy, die immer so die Ohren nach oben und dann legt sie die Ohren wieder an und dann dreht sie in die Richtung und das Fell ist richtig gut gemacht und richtig schön ausgearbeitet und ja, wisst ihr, und es ist auch ziemlich gute Leute dabei, also hier der Chief Bogo, der Polizeichef, wird von Idris Elba gesprochen.
Stimmt, das habe ich gelesen. Krass. Muss ich mir noch mal auf Englisch anschauen. Ja, ziemlich hoch besetzt, die Synchro-Couch. Das Alan Tudyk ist auch irgendwo vertreten, glaube ich.
Ja, das spielt den Otter.
Wenn man sich die Dings holen, die Blu-ray
Shakira. Oder
die
DVD.
Genau, hier Jason Bateman spielt Nick Wilde, kennt man aus Arrested Development. Wen kann man noch? J.K. Simmons spielt Mayor Lionheart. Octavia Spencer, Mrs. Otterton, Shakira spielt Gazelle, wo ich ja, ich, wer auch sehr cool ist Clawhauser, der an der Empfang sitzt und das ist so ein bisschen auch so ein bisschen so Police Academy, also so irgendwie der Comic Relief und du hast da was, wo in deinem Nacken ein Donut.
Da bist du.
Und der dann total auf Gazelle abfährt. Und was ich auch sehr schön finde, also dass da auch nicht so diskriminiert wird von, das ist ja mehr sowas für Mädchen, die Sängerin oder für Frauen, für junge Frauen. Und dass dann selbst dann Chief Bogo, die diese App benutzt, ja, wo man irgendwie das Gesicht
erwischt
drauf montieren kann. Und was ich aber sagen muss, der Song, den wir eben gehört haben, ich kann noch mal einspielen, der ist so ein bisschen Retro. Also so 2000er, finde ich.
Das klingt jetzt für mich so wie jeder Shakira-Song, ehrlich gesagt.
Genau, ja. Und das ist halt das Problem, weil ich verbinde Shakira eher so mit den frühen 2000ern. Mhm.
Ich finde ihn ganz okay. Also jetzt nichts Besonderes oder Aufregendes, aber ist auch nicht so schlecht, wie viele dann doch sagen.
Vielleicht wird er ja nächstes Jahr zum Dschungelcamp eingesetzt. Ich fand halt den Schluss sehr schön. Ich fand die tanzenden Tiger sehr cool. Wo dann sich viele aufgeregt haben. Ja, wie kann man in den Familienfilm männliche Tiger-Stripper einbauen? Aber ich fand die sehr lustig. Und die haben so schön geglänzt. Die hatten auch so ein bisschen Glitzer im Fell. Und da fand ich den Song auch nicht mehr so schlimm. Aber es hat mich so ein bisschen an... wisst ihr, kennt ihr diesen Film Große Haie, kleine Fische? Mhm. Wo sie so, das war so ein Aufversuch, sowas wie Zootopia aufzumachen, halt mit Fischen. Aber es hat nicht so richtig funktioniert. Man hat so ein bisschen zu sehr auf Ghetto gesetzt. Es war so ein bisschen so der schwarze Zootopia, wenn man es so nennen kann.
War das nicht mit diesem kläglichen Versuch, die Synchronsprecher, war das nicht irgendwie Erkan und Stefan, oder habe ich?
Ja, kann ja gerade nachschauen.
Oh, das war,
sowas war das.
Das war richtig traurig, ja.
Das war halt so der Versuch und hier hat's halt bei Zootopia richtig gut funktioniert. Erik, du hast ja hier auch wieder Rotten Tomatoes verlinkt und das hat, also Zootopia hat immer noch nachdem jetzt schon einige Bewertungen abgegeben wurden, immer noch ein 99% Certified Fresh Rotten Tomatoes Wertung mit 193 Kritiken. Also wer nicht weiß, wie die Wertung von Rotten Tomatoes zustande kommt, die nehmen halt die Kritiken, also so wirklich professionelle Kritiken von Zeitungen und Online-Plattformen und schauen halt, ist die Kritik positiv oder negativ, und dann wird halt quasi eine Prozentwertung rausgemacht. Also wenn jetzt von 100 Kritiken 50 positiv sind und 50 negativ, dann ist es eine 50%-Wertung bei Rotten Tomatoes. Das ist natürlich etwas simplifiziert, weil so Kritiken, die sind ja selten irgendwie wirklich sagen, der Film ist wirklich gut oder wirklich schlecht, sondern haben ja schon differenzieren. Aber ich finde das eine guter Index.
Da ist dann auch die Menge, die wieder das Bild quasi etwas gerade ziehen.
Ja, also irgendwie 191 positive Bewertungen und 2 negative Bewertungen. Ich finde es ja, also ich habe ja die erste Bewertung, die ich gelesen habe, ist von Paul Ehrlich, aber ist ein Amerikaner, deswegen Paul Ehrlich. Der ist ein Filmkritiker, den ich eigentlich ziemlich gut finde, weil er sehr intelligente Kritiken schreibt. Ist auch auf Letterboxd sehr aktiv und schreibt halt auch sehr kurze, sehr pointierte Bewertungen zu Filmen. Und der meinte, ist halt so ein bisschen, ja, Rassismus ist schlecht, wir wissen das alles. Er hat den Film nicht so gut gefunden. Aber ich muss sagen, ich muss ihm dann mal widersprechen. Ich fand den Film sehr gut und gerade diese Thematik, auch wenn sie so ein bisschen auf die Nase gedrückt war, also war schon sehr offensichtlich, was sie erzählen wollten, ist es doch gerade beim Kinderfilm sehr wichtig, dass mal so ein Film gemacht wird.
Ja,
durchaus gerade in der Zeit. Vor allem, wie ihr es vorhin schon gesagt hattet. Richtig, eine moderne Fabel einfach.
Ja.
Finde ich ganz gelungen.
Ja. Auch, also der Audience-Score, 95% fanden ihn gut. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das ein sehr guter Film ist. Und könnte man jetzt noch diskutieren, ist das jetzt das Inside Out von 2016?
So weit würde ich jetzt noch nicht gehen. Also es ist ein guter Film, aber für mich aus anderen Gesichtspunkten. Und zwar nämlich, wenn man mal anguckt, ja, wirklich, wie gerade die politische Stimmung ist und was der für eine pädagogische Wirkung auch auf Kinder hat mit seiner Message, die da einfach drunter liegt. Der gibt denen dann doch einiges zum Nachdenken an die Hand und bietet da mal eine andere Perspektive, ohne wirklich zu sagen, dass das ja hier mit unserer aktuellen Situation was zu tun haben könnte, aber trotzdem kommen die Kinder halt so ein bisschen zum Nachdenken über das Thema.
Ich weiß nicht, hat man doch so, dass die deutsche Film- und Medienbewertung Somania mit dem Prädikat besonders wertvoll versehen hat?
Ja, das würde ich auch so sagen, dass das durchaus verdient. Ich glaube, dieses Prädikat heißt, dass das für Kinder besonders empfehlenswert ist, oder?
Ja.
Also nicht nur, dass es für eine Altersgruppe freigegeben ist, sondern dass empfohlen wird, den Film anzuschauen.
Richtig, das ist gelinde gesagt ein bisschen was bringt.
Pädagogisch wertvoll,
würde ich sagen. Richtig, richtig.
Von den Einnahmen sieht es auch richtig gut aus. Also im letzten Wochenende, also es gibt ja, wird ja bei so Kinoeinnahmen wird ja immer so das Wochenende gewertet als Indikator. Und da hat Zootopia, obwohl es schon 5 Wochen im Kino läuft, ist es immer noch auf Platz 2 und wurde nur von Batman wie Superman geschlagen.
Hm. Und obwohl jetzt schon wieder so andere Kinderfilme ja auch draußen sind, zum Beispiel Kung Fu Panda 3 und sowas.
Ja. Hat bisher, um mal so ein bisschen mit den Zahlen um sich zu schlagen, $241 Millionen eingenommen. Was sind da vergleichbar? 5. Woche, London Has Fallen, hat nur 1,4 Tausend Dollar eingenommen. Nee, Total Cross, $3 Millionen. Also ich glaube, der Film ist auch ziemlich erfolgreich und das deutet darauf hin, dass da irgendwas noch kommt. Also dass das nicht das Letzte ist, was wir sehen werden von Zootopia.
Mhm.
Und sagen wir von der Wertung her, ich find's ganz lustig, so die Top 10 oder so die Top 5 Filme, die gerade quasi finanziell letztes Wochenende am erfolgreichsten waren, sind alle schlecht bis auf Zootopia. Also Batman wie Superman 29%, My Big Fat Greek Wedding 2 25%, Miracles from Heaven 49%, Divergent Series Allegiant 12%. Also da sieht man auch so diese Divergenz zwischen Divergent zwischen finanziell erfolgreich und bewertungsmäßig erfolgreich.
Mhm.
Also so 10 Cloverfield Lane, Deadpool, die alle hier gute Rotten Tomatoes Bewertungen haben, sind alle hinter diesen offensichtlich sehr schlechten Filmen. Finde ich sehr interessant. Bis halt aus Utopia das irgendwie so raussticht.
Und auch zu dem Thema gute Filme kommt man manchmal gar nicht ran, so richtig. Also ich habe jetzt letztens mal geguckt in den großen Kinos in meiner Nähe, ob ich denn da irgendwo Trumbo gucken kann und nix. Es kommt einfach nicht.
Trumbo. Das habe ich ja schon vor einer Weile gesehen. Deswegen habe ich jetzt gar nicht geschaut, wo das überall läuft.
Ja. Ja, die großen Ketten scheinen den irgendwie nicht so richtig zu bringen.
Ist halt so ein Biopic und ich glaube, in Deutschland sind auch viele nicht so mit diesen Hollywood-Scares vertraut.
Hm.
Von dem her glaube ich, dass dass das einfach so ein bisschen unter ferner Liefen ist. Das musst du halt warten, das wird wahrscheinlich irgendwann bei Netflix auftauchen und dann kannst du schauen. Ja, Zootopia. Ich glaube, wir haben alles zu dem Film gesagt, oder?
Mhm. Ich denke auch, ja.
Können nur empfehlen, sich den Film anzuschauen. Was man auch noch machen kann, Mediengehörer schon wissen, geht auch noch mal in Star Wars. Läuft noch ein paar Wochen, aber wird bald aus den Kinos rausgenommen. Und bald kommt ja auch die DVD raus. Vielleicht jetzt noch mal in Star Wars gehen, da bin ich mal gespannt. Ich find's spannend. Ich überleg's aber, ob ich's noch mache, sich nach so jetzt 4 Monaten Bedenkzeit noch mal Star Wars anzuschauen im Kino. Wobei man dann auch auf die DVD warten kann, aber ich finde es halt irgendwie spannend.
Ja.
Ich würde mal gerne hören, wenn ihr das gemacht habt, dann schreibt doch mal in die Kommentare. Also wenn ihr jetzt irgendwie gleich am Anfang euch Star Wars angeschaut habt und jetzt nochmal so die letzte Woche, wo es im Kino läuft, nochmal reingeht, wie sich die Erfahrung verändert hat, das finde ich sehr spannend. Das wäre mal ein interessantes Experiment.
Ich kann ja nochmal kurz iTunes aufmachen. Ich glaube, am 16. oder so, was kommt der raus? Hatte ich letztens mal geguckt.
16. April?
Ja.
Ja.
Also nicht mehr so lange hin.
Ja, so 4 Monate Zyklus ist das jetzt. Und es wurde auch irgendwie schon bekannt gegeben, dass Netflix Kanada der erste Streaming-Service ist, bei dem man das dann quasi streamen kann.
Das ist ja auch strange. Kanada?
Ja, Kanada hat irgendwie immer die aktuellsten Filme bei Netflix. Die haben da irgendwie, entweder sind Filmlizenzen für Kanada sehr günstig oder die haben da ein findiges Team, was für die Region die Lizenzen sichert. Mhm. Also da war auch irgendwie Inside Out das erste Mal zum Streaming verfügbar. Das ist immer ganz spannend. Also wenn man ein VPN zu Kanada besitzt, kann man sich gerne mal Netflix Kanada anschaut, wenn das noch geht. Da gibt's immer eine sehr gute Auswahl. Ich glaube, die hatten auch schon früher Star Wars, also die alten Filme. Ja, kommen wir mal zu den Picks. Und der erste Pick, den ich da auf der Liste habe, der ist von Patrick. Patrick, Flaked. Was ist das?
Oh ja. Ja, Flaked, eine sehr schöne, gelungene Serie, seit dem 11. März, glaube ich, 2016 auf Netflix zu sehen. Also ist eine Netflix-Original-Serie, eine Comedy-Serie mit Will Arnett, den kennen wir alle, mein persönlicher Lieblingscharakter aus Arrested Development, sprich Will Arnett mit seiner unvergleichlichen Stimme. Ich glaube, hat auch als Executive Producer hier Stellung bezogen, unter anderem. Eine sehr schöne gelungene Serie. Es geht um so einen, ja, ich würde sagen, einen Self-Help-Guru in Venice, der da versucht, seinen Rat an andere weiterzugeben und sich irgendwie von einer Schwindelei beziehungsweise von einem Problemchen ins andere stürzt. Alles in allem eine sehr gelungene Geschichte und vor allem, was mich immer so catcht, ist die Ästhetik, sprich die Qualität der Bilder, die Farben, ganz, ganz schöne Farbtemperatur. Will Arnett an sich, klassischer Schauspieler, finde ich echt gut, auch passend in der Rolle. Leider nur 8 Folgen, was mich irgendwie enttäuscht hat. Ich hoffe mal, dass da ziemlich bald irgendwie Nachschub kommt. Aber wie gesagt, sehr schön anzuschauen, ist jetzt nicht so derbe schwere Kost. Also kann man schön nacheinander wegbingen. Nur zu empfehlen. Also ich glaube, Erik, du hast auch 2 Folgen oder so gesehen.
Ja, ich habe 2 Folgen gesehen, bin mir aber noch ein bisschen unschlüssig, was meine Bewertung angeht. Also
ja, ist schwierig. Also tust dir noch mal an, probier irgendwie noch die Folge 3 oder 4 dir anzuschauen, weil da bin ich auch erst so richtig reingekommen. So die ersten 2 habe ich auch gedacht, okay, aber so ab 3, 4 fand ich es dann irgendwie gut und dann habe ich es auf einmal weggeschaut.
Ich weiß nicht, hattest du da auch das Problem noch, dass du nicht so richtig einschätzen konntest, was dir die Serie erzählen will?
Ja, auf jeden Fall, ganz genau. Ich wusste nicht, ist das jetzt lustig oder ist das nur ein Drama oder worum geht's denn hier? Und irgendwie so ab der Folge 4, glaube ich, da kristallisiert sich's dann so immer mehr hinaus. Und dann, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, dann kommt der Will Arnett auch so ein bisschen mehr mit seiner Geschichte rüber. Und ja, der Chip heißt ja, glaube ich, in der Serie, genau, erfährst du halt dann ein bisschen mehr von seiner Geschichte und bis zum Schluss erfährst du halt immer ein Stückchen mehr, wie es halt so ist und eigentlich ganz gelungen. Also wie gesagt, falls es dir noch antun kannst, ja, gib dem Ganzen noch eine Chance, so ab Folge 4 spätestens, wenn du da siehst, das ist nichts für dich, dann lass es.
Okay, da werde ich nochmal reingucken und das dann vielleicht nächstes Mal nochmal am Anfang noch mal drauf eingehen kurz.
Oh ja, würd mich auf jeden Fall interessieren.
Ich bin auch gespannt. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich habe eher durchweg schlechte Kritiken gelesen.
Ja, also, liest man viel von.
Ja, sehr viele fanden die Serie sehr schlecht, aber das will ja nichts heißen. Ja. Aber es ist interessant. Also es ist ja schon die 2. Netflix-Serie mit Will Arnett in der Hauptrolle.
Ja,
Bojack Horseman, wo wir uns alle einig sind wahrscheinlich, dass die Serie sehr gut ist.
Kann ich wieder nichts dazu sagen.
Ja, es ist eine Animationsserie und da ist auch wieder so Tiere und Menschen gemischt. Und Bojack Horseman ist halt ein Pferd und ist halt auch ein Schauspieler auch in Los Angeles in Hollywood, der auch so eine Lebenskrise hat. Also im Grunde habe ich so ein Gefühl, so ähnlich zu Flaked, oder?
Lustig, dass du das sagst, irgendwie heute Morgen oder gestern, ich weiß nicht mehr, ich habe dem Karol, mit dem ich zusammen den vor einem Jahr Podcast mache, auch irgendwie Flaked empfohlen und er meinte dann auch irgendwie so wie BoJack Horseman in echt, schon ein Stück. Ich bin jetzt auch nicht so weit bei BoJack Horseman, ich habe da irgendwie angefangen mal reinzuspickeln, aber bin jetzt bei weitem nicht durch, geschweige denn, ich glaube noch nicht mal mit der ersten Staffel durch. Aber es gibt schon gewisse Parallelen, vor allem irgendwie, wenn du dann die Stimme noch im Hinterkopf hast, ne? Ja. Also das stimmt schon.
Ja, vielleicht eine Empfehlung, auch wenn die Kritiker dagegen sind, vielleicht aus Trotz schauen, das ist ja auch immer sowas.
Das ist immer so meine Motivation, wenn alle irgendwas in die Luft reißen, dann sage ich, komm,
jetzt ist recht. Genau. Ja. Nächster Pick, der ist von mir. Letterboxd, hatten wir ja schon vorhin erwähnt, ist ein Service für Filmliebhaber, wo man, also ganz rudimentär ist dazu da, abzuhaken, welche Filme man gesehen hat. Wenn man Lust hat, kann man auch kleine Bewertungen dazu schreiben. Und in einem weiteren Spektrum ist ein Letterboxd eine Film-Community, wo sich Filmliebhaber austauschen können. Also man hat so einen Account und kann so seine Filme abhaken, seine Filmsammlung quasi preisgeben, zeigen, was man Filme man geschaut hat, Reviews zu schreiben. Ich bin da mehr oder weniger aktiv. Also ich versuche zu jedem Film, den ich aktuell gesehen habe, auch schon etwas längere Review zu schreiben. Hab das eine Zeit lang auf Englisch gemacht, jetzt habe ich es auf Deutsch gewechselt, weil ich das Gefühl habe, dass ich im Deutschen ein bisschen fester bin als im Englischen. Und die haben jetzt nach langer Entwicklungsphase eine iOS-App herausgebracht. Also bisher konnte man das nur im Browser benutzen. Die Seite ist sehr gut designt. Was mich halt an IMDb und an ganz anderen Filmseiten stört, ist, dass sie halt aussehen wie Kraut und Rüben. Und Letterboxd ist sehr durchdacht, sehr stringent und einheitlich designt, gute Funktionalität, sieht schick aus und funktioniert top, bis auf hin wieder, wenn der Server mal ein bisschen unter der Last zusammenkracht, weil die Community doch immer weiter wächst. Und jetzt haben sie eine iOS-App rausgebracht, mit der man halt auf dem iPhone oder auf dem iPad Filme sortieren kann. Und für Leute, die sehr viele Filme schauen und das so ein bisschen im Auge behalten wollen, ist das natürlich ein sehr guter Dienst. Ist in der Grundfunktionalität, die sehr viel bietet, kostenlos. Und man kann dann Supporter werden. Dann, was darf man denn machen, wenn man Supporter ist? Ich glaube, irgendwie, genau, man bekommt so ein Jahr in so eine Jahresstatistik, was für mich natürlich perfekt ist, wo man dann sieht, okay, du hast jetzt irgendwie die Schauspieler, die du am meisten gesehen hast, Regisseure, die du am meisten gesehen hast, wie viele Filme du pro Woche, pro Monat gesehen hast, deswegen bin ich da Supporter. Ich glaube, man zahlt 5 Euro im Jahr.
Und das geht ja.
Ja. Und die iOS-App ist auch kostenlos, also die Grundfunktionalität ist alles kostenlos und man kann schon auch ohne Geld dafür bezahlen, sehr viel mitmachen. Und ich finde das einfach super, ist eine super Community und ich wünschte, das gäbe es auch für Serien. Ist natürlich trackt gerade der Dienst der Wahl, aber trackt ist nicht so schön wie Letterboxd.
Was mich an dieser, also ich finde den Dienst grandios, was mich da nur irgendwie ein bisschen vor abschreckt, ist dieses erstmalige alles raussuchen und anhaken oder
was
ich gesehen habe. Boah, das sollte man doch irgendwie automatisieren können, auf irgendeine Art und Weise per Gedankenübertragung.
Du kannst deine IMDb, ich weiß nicht, ob du bei IMDb das schon mal irgendwie angefangen hast.
Nee.
Das kann man exportieren oder beziehungsweise importieren, aber ich glaube auch nur, wenn man Supporter ist.
Schade.
Ansonsten musst du halt einmal dich irgendwie ein Wochenende hinsetzen.
Ja, ich hatte mich irgendwie einen Tag mal hingesetzt und ich dachte, ich bin bei Item noch nicht durch und ich kann nicht mehr.
Also ich habe jetzt 567 Filme und ich glaube, als ich angefangen habe, habe ich instantan so 450 Filme angekreuzt. Boah. Und ich bin da so im Mittelfeld. Also es gibt, ich sag mal so, Leute, die wirklich viele Filme schauen, die haben so 2000 Filme. Ich glaube so 500 sind so guter Durchschnitt. Und dieses Jahr habe ich 45 Filme gesehen. Ja, das, ich hänge natürlich so ein bisschen hinterher.
So nicht schlecht.
Ja, und der letzte ist auch nur so eine, was ich ja zurzeit gerne mache, so ein bisschen die Comedy-Programme auf Netflix durchschauen. Die haben jetzt auch sehr viele so Stand-up-Comedy-Aufzeichnungen von Englischen, aber so auch hier Serdar so Mundschuh auch dabei und ja, hier.
Die alten Eddie Murphy-Geschichten
ist ja nicht schlecht. Hier, was ich jetzt neulich gesehen habe, was ich empfehlen kann, ist John Mulaney, The Comeback Kid. Der hat irgendwie bei Saturday Night Live angefangen und hat so
ein, alle.
Ja, das ist auch wieder wahr. Der hat so einen sehr sauberen Humor, also so, er spielt so ein bisschen mit seiner irgendwie guter Katholik, gut erzogener junge Attitüde, spielt er so ein bisschen. Und ist sehr schön anzusehen. Und das kann ich empfehlen. Und Aziz Ansari. Apropos Aziz Ansari, Erik, du hast mir ja Masters of None mal empfohlen, das hatten wir auch im Podcast.
Ja.
Und ich habe das jetzt am Wochenende über Ostern geschaut, glaube ich, an einem Abend alles durchgeschaut. Fand ich sehr gut.
Ist super, ne?
Ist sehr schön. Und man merkt halt, Aziz Ansari hat sich ja wirklich sehr lange mit Beziehungen beschäftigt. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, über Beziehung und Romanze im 21. Jahrhundert. Und man merkt, dass er das auch so in Masters of None verarbeitet hat.
Ja, es gibt auch so viele schöne Folgen in der Staffel. In der
genau, also es ist nicht so, dass da irgendwie eine Geschichte über mehrere Folgen erzählt wird, sondern wirklich Einzelfolgen, die eine eigene Geschichte erzählen.
Ja,
also gerade die Folge über die Eltern.
Es gibt zwar den Story-Arc, dass er über die Staffel mit ihr zusammenkommt, aber zum Beispiel die vorletzte Folge, mit denen,
ja,
wo es immer bloß immer wieder in der Morgen erzählt wird.
Ja.
Ist so gut gemacht. Oder auch die Folgen, wo sie Probleme thematisieren, zum Beispiel dieses hier Feminismus-Probleme und sowas, hatten sie ja in einer Folge ganz explizit und auch was People of Color doch noch so für Probleme haben und dass es halt nicht bloß Schwarze sind, die Probleme haben, sondern dass die anderen Pox halt auch Probleme haben.
Ja, also man merkt, dass sie ganz deutlich ein Thema angegangen haben. Das sind auch die Serien, die Folgentitel sehr klar, also die heißen dann irgendwie Parents und dann geht's halt eine Folge lang um Eltern, Einwanderer-Eltern, also irgendwie wie dann Aziz Ansari, also die Figur dann erzählt, so rückblickend, wie sein Vater halt aus Indien gekommen ist. Und dann gibt's halt eine Folge, die heißt Indians in TV, wo es halt nur darum geht, wie Inder im Fernsehen dargestellt werden. Und es sind halt so Einzelepisoden, was man vielleicht auch von Netflix wiederum nicht gewöhnt ist, dass die so für sich stehen.
Ja. Und noch was ich jetzt mal angefangen habe letztens, das ist eine ganz gute Empfehlung, finde ich, wenn man mal Filme gucken will. Und bei Netflix ist ja das ein bisschen so das Problem, dass das einem Film vorschlägt, basierend auf den Film, den man schon gesehen hat. Also, dass man sich dann in so eine selber gebaute Filterpappe rein bewegt. Deswegen habe ich einfach mal getweetet, ja, ich habe jetzt Zeit, einen Film zu gucken. Die erste Empfehlung, die reinkommt, die auf Netflix da ist, gucke ich mir an. Und das hat super funktioniert.
Was war's denn?
Ah, wie hieß der Film noch? Da müsste ich jetzt nochmal in Letterboxd nachgucken. Da ging es um so eine spanische Familie. Ja. Auf alle Fälle sehr interessant. Das war so ein Lebensdrama. Wie hieß der denn noch? Ja. Ich trage es dann mal nach.
Okay. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Abgeschwoffen. Ah, genau. Letterboxd iOS App. Das wollte ich eigentlich nur erwähnen. Und ja, holt euch die Letterboxd iOS App. Nächste Pick wiederum von mir. Weep. Das ist jetzt eigentlich ein Serien-Update, aber wir haben es mal in die Picks getan, weil wir das noch nicht besprochen hatten im Podcast. Veep ist eine Comedy, also nicht Comedy, mehr so, wie nennt man das, Sitcom, ja, also lustige Serie. Also ein bisschen wie 30 Rock im Weißen Haus. Es geht um die Vizepräsidentin der USA, VP, deswegen heißt die Serie Veep, weil halt der Vizepräsident so quasi in-house Veep genannt wird. Gespielt wird die Vizepräsidentin von Julia Louis-Dreyfus, die ja auch so eine Comedy-Größe ist in den USA. Ich schau mal gerade nach, der hat bestimmt auch bei Saturday Night Live irgendwas.
Jawohl.
Genau. Und sie spielt halt die Vizepräsidentin, sie so ein bisschen, ja, auf der einen Seite, sie hat halt die Wahl irgendwie, hat sich halt früh irgendwie dazu entschlossen, ihre Kampagne aufzugeben und quasi auf ein Ticket eines anderen Kandidaten aufzuspringen und spielt dann jetzt halt immer so zweite Geige, aber will eigentlich immer mehr und versucht sie so ein bisschen zu profilieren. Und ja, und dann es gibt wer Arrested Development geschaut hat, Buster aus Arrested Development, gespielt von wie heißt er?
Jetzt hast du eine gute Frage.
Tony Hale.
Tony Hale, genau.
Genau, spielt den persönlichen Assistenten von der Vizepräsidentin, die heißt, wie heißt sie in der Serie? Selina Meyer. Und genau, und ja, es sind halt so verschiedene Figuren, wie 30 Rock halt im Weißen Haus, sehr viele Charaktere, die so ein bisschen miteinander spielen und es wird dann so eine Geschichte erzählt, dann irgendwie geht's dann zur nächsten Wahl und es wurde beschrieben, so auch so ein bisschen hier, es gibt ja irgendwie Related Shows, hier The Thick of It, diese britische Serie, wo Peter Capaldi den fluchenden Whip gespielt hat. Also den Spin-Doktor, der für die für eine Partei quasi da arbeitet und auch halt so eine Polit-Comedy kann man das beschreiben. Und fand ich sehr lustig, habe ich auch durchgebinged. Da geht jetzt am 25. April, also gleichzeitig mit Game of Thrones, beginnt die 5. Staffel. Und das ist besonders spannend, weil in der letzten Staffel drehte sich um den Wahlkampf, weil sie wollte wieder mal, sie hat es wieder versucht, Präsidentin zu werden. Und jetzt entscheidet sich in der nächsten Staffel, ob sie Präsidentin wird oder nicht. Und das wird sehr spannend.
Ja, wenn das war nicht Frank Underwood was dagegen hat.
Genau, also Veep ist sozusagen die Sitcom-Variante von House of Cards. So könnte man das ja gut beschreiben. Mhm. So, jetzt kommen wir zu einer Serie, die überraschend kam, weil sie vorher nicht groß angekündigt war, sondern einfach da war und auch auf einem besonderen Weg verteilt wird. Patrick, du kannst da was zu sagen.
Ja, also so wie du es gesagt hast, ziemlich überraschend erschienen, ohne irgendwie vorige Vorankündigungen oder sowas. Eine Serie, ein Comedy-Drama mit und von Louis C.K. Nur erhältlich bei Louis C.K. höchstpersönlich, ja. Sprich auf der Webseite irgendwie louisck.net, kann dann dort jede Folge einzeln gekauft werden. Bislang sind es, glaube ich, 9.
Ja, das stimmt.
Eine ziemlich gelungene Geschichte, finde ich mal wieder. Wer Louis C.K. verfolgt, wird natürlich die seine älteren Sitcoms oder Serien geschaut haben. Hier, es geht in eine andere Richtung. Also vorneweg, diese Lacher aus der Konserve, die fallen komplett weg. Das finde ich persönlich sehr gut. Mhm. Also du hast nicht da irgendwie alle paar Sekunden irgendwie so eingespielte Lacher, die dir dann signalisieren, wann du vermeintlich lachen sollst. Die Handlung, kurz mal angerissen, es geht quasi, oder Handlungsraum ist irgendwie ein familiengeführtes Unternehmen, sprich eine Bar, die irgendwie seit knapp 100 Jahren oder genau 100 Jahren geführt wird.
Genau.
Und irgendwie von Generation zu Generation vermacht wird.
Ja, die Kneipe heißt halt Horace and Pete's.
Richtig. Und die Nachkömmlinge werden auch immer demnach benannt, ne? Also sei es jetzt irgendwie der Sohn oder der Neffe oder wie auch immer. Im Endeffekt ist es immer ein Horace und immer ein Pete, der die Bar führt, oder so war es zumindest. Wer auch noch mitspielt, beziehungsweise den Pete spielt, ist Steve Buscemi oder Buscemi.
Glaube ich.
Buscemi, ja, da gibt es irgendwie verschiedene Ansichtsweisen, wie er selber, wo will das, glaube ich, anders ausgesprochen haben, als es tatsächlich wird, weiß auch nicht. Auf jeden Fall auch ein klassischer Schauspieler, selbstverständlich, passt da ziemlich gut rein. Ist jetzt aber auch nicht so klamaukig, dass man irgendwie ständig lacht. Also es gibt da schon Dramaelemente oder Drama-Elemente drin, die das Ganze auch schon relativ ich möchte nicht sagen düster, aber schon ein bisschen schwerer gestalten.
Man muss vielleicht sagen, es ist keine so eine Sitcom, sondern es wirkt wie ein Theaterstück.
Ja, es wird, glaube ich, auch auf einer Bühne aufgenommen, auch wenn es kein Live-Publikum gibt. Also, aber ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass es auf
einer Bühne. Also das Besondere an Louis C.K. ist ja, er hatte dann irgendwann mal sich so durchgerechnet, okay, wenn ich meine Stand-Ups quasi so, also ich irgendwie so einen DVD-Verleiher engagiere ich und der macht dann quasi DVDs und verkauft die dann für $15 und ich bekomme da im Grunde von nur $5 ab pro verkaufter DVD. Und ich könnte das auch für $5 verkaufen, wenn ich das alles selber machen würde und die DVD einfach weglasse. Und seitdem verkauft er das quasi über seinen eigenen Shop, meine Stand-Ups hier für $5, darfst du da irgendwie runterladen, ohne DRM-Quatsch. Also sehr direkt und auch sehr eigentlich so, wie man es haben will. So.
Ja, richtig.
Und er macht auch irgendwie kein Werbedrama. Also scheint auch immer so, als würde er seine E-Mails selber schreiben. Ich glaube auch, das macht er. Wo dann so sagt, ja, neue Stand-up oder neues Programm, kannst du dir für 5 € runterladen. Viel Spaß.
Das kann er sich halt auch erlauben, ne? Also super, super Aktion oder super Art, das Ganze zu machen. Aber das kannst du dir halt auch nur erlauben, wenn du irgendwie Louis C.K. bist, glaube ich, weißt du?
Ja, obwohl so einen Online-Shop aufzuziehen, ist wahrscheinlich klar, nicht so schwer, aber natürlich.
Nee,
natürlich.
Das auf keinen Fall, aber die Resonanz dementsprechend, ja, weißt genau, du?
Ja.
Du profitierst dann halt irgendwie als Kleiner von den großen, von der hier PR-Maschinerie. Und das braucht natürlich Louis C.K. irgendwie nicht mehr.
Genau. Also, und es fängt ja dann, also die, wir können mal auf die erste Folge eingehen, es fängt ja dann so an, so wirklich, so Vorhang hebt sich, also es gibt keinen Vorhang, aber so Licht wird so hochgefahren und man sieht einfach die leere Bühne und dann kommt halt der erste Schauspieler, also Louis C.K. rauf und dann macht es halt so irgendwie, die Bar wird gerade aufgemacht, der fegt so ein bisschen und dann kommt der nächste Schauspieler und nach kommen halt alle Akteure in diese Bar rein und wirklich so 90% der Folge spielen dann auch quasi nur in diesem Barraum. Und und es wird dann quasi so langsam die Geschichte aufgebaut und man so am Schluss der Folge weiß man, okay, es geht darum, die Bar ist irgendwie runtergewirtschaftet und die Schwester von Horace, gespielt von Eddie Falco, kennt man vielleicht aus The Sopranos, will halt, weil sie da noch Rechte hat, die Bar verkaufen. Und und gerade Horace und Pete finden das nicht so lustig und der Onkel Pete.
Gespielt von Alan Alda, auch eine richtig gute Besetzung,
ehrlich.
Ja. So dieser kriesgrämige.
Der alte Pete, also der ehemalige Pete, ist strikt dagegen und ist halt so ein alter, verbitterter, konservativer Typ. Und
sehr direkt.
Ja, sehr direkt irgendwie. Es gibt so eine Szene, da kommt so jemand so Hipster rein und sagt dann sofort, geht sofort hier weg, wir wollen euch hier nicht. Und er verkauft auch nur Whisky und Bier. Und es gibt halt eine Biersorte und eine Whisky und halt irgendwie Whisky.
Keine Mischgetränke.
Genau, und irgendwie gibt es irgendwie noch so eine, die, genau, da kommt immer noch die ehemalige Freundin von Horace, also von Horace Vater, also der auch Horace hieß, also der ehemalige Horace, der schon tot ist. Und die Freundin kommt immer rein und die darf immer kostenlos trinken, weil sie gehört irgendwie zur Familie. Und das versteht auch irgendwie keiner. Also es ist so, halt so ein Familiendrama in dieser Kneipe, die erzählt wird.
Und ich finde halt echt gut, dass es nicht ausschließlich auf Klamauk ist, weißt du, dieses Hauptsache irgendwie mit Gewalt ein Lachen nach dem anderen produzieren, sondern eben auch diese dunkleren Geschichten einfach mal so zwischendurch oder auch einfach mal davor sitzen und denkst, oh, okay, gar nicht mal so lustig. Also gewollt nicht lustig, nicht falsch verstehen, also ist auf jeden Fall die Intention, da auch ein bisschen mehr Story oder mehr Tiefe reinzubringen. Alles in allem finde ich echt gelungen. Wie gesagt, ich bin, glaube ich, erst bei Folge 5 angelangt.
Ich auch.
Hab auf jeden Fall noch ein bisschen vor mir. Bin mal gespannt.
Und die Serie wird auch sehr aktuell produziert. Also sie sind gerade in der ersten Folge sind sie auf Dinge eingegangen, von irgendwie Trump weigert sich zu einer Debatte zu kommen.
Was stimmt. Wie
so gerade mal so eine Woche alt war das Thema und auch in der aus den E-Mails geht hervor, die zeichnen das irgendwie donnerstags auf und Samstag wird es dann veröffentlicht.
Krass.
Und man merkt es auch so ein bisschen in der Preispolitik. Also die erste Folge hat $5 gekostet. die zweite Folge $2 und die dritte Folge dann $3, und dann blieb es halt auf $3. Aber man hat irgendwie haben sie dann so experimentiert, okay, wie viel Verkauf, $5 ist irgendwie zu viel, $2 ist irgendwie zu wenig, also machen wir $3. Und jetzt bekommt man halt jede Woche so eine E-Mail von Louis C.K., der sagt, hey, neue Folge, und dann die wurden auch immer länger, wurde dann immer mehr erzählt über diese Serie, fand ich auch immer sehr lustig oder auch sehr interessant.
Ja.
Und
vor allem kriegst du höchstpersönlich von Louis C.K. kriegst du halt eine E-Mail.
Ja, Louis C.K. macht auch so ohne HTML, also wirklich eine E-Mail ohne HTML, irgendwie ohne Werbung, ohne irgendwie Banner. Mhm. Einfach nur neue Folge.
Aufs Wesentliche beschränkt.
Genau. Ja. Und das ist auch so sehr schön. Also auch wenn man da irgendwie sich seine E-Mail einträgt, er verspricht, ich nerv euch nicht mit irgendwie Werbung und jetzt hier irgendwie Sonderangebot. Er hat auch sehr lange diskutiert, weil sich dann Leute beschwert haben, dass sie jetzt wirklich jede Woche für die neue Folge eine E-Mail bekommen haben und das eigentlich nicht mehr wollten. Und jetzt, also das hat ihm so ein bisschen leid getan und er hat das dann lange und breit erklärt, warum er jetzt jede Woche eine E-Mail schickt und hat auch lange erklärt, wie sich jetzt der Preis zusammensetzt und meinte, ja, so eine Serie zu produzieren ist sehr teuer und deswegen musst du halt jetzt für jede Folge $3 bezahlen, was ja doch so im Vergleich relativ teuer ist für eine Serie.
Ja, ich habe letztens irgendwo einen Auftritt von ihm gesehen bei, ich weiß es nicht, ob es bei Fallon war oder bei einem der anderen üblichen Verdächtigen. Da meinte er auch so, von wegen, er hätte das ein bisschen unterschätzt, so die Arbeit zum einen, die da auf einen zukommt, wenn man das Ganze alleine macht, ohne irgendwie größeren Player im Hintergrund. Und vor allem dann diese Beschwerdegeschichten, ne? Die dann irgendwie bei ihm aufschlagen, irgendwelche hanebüchenen Geschichten. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass es schon relativ schwierig, beziehungsweise ja, schon ein harter Job ist, das alles alleine zu wuppen.
Ja. Ich finde es auch sehr schön hier, wenn man sich für die E-Mails einträgt, yes, I would like to receive further emails about Louis C.K. things. Und die Alternative ist, no, leave me alone forever, you fat idiot.
Ja, also Louis C.K. an sich, grandioser Typ. Für mich irgendwie mit, wenn nicht sogar der beste Stand-up irgendwie.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, Louis C.K. ist, die Programme sind halt immer cool. Und er ist halt sehr direkt, also hat sehr nennt man das, sehr rauen Humor.
Ja, aber auf keinsten plump, weißt
ja,
du?
Ja.
Es gibt ja oft diese gewollt provozierenden Geschichten. Nee, also das ist schon ein ganz spezieller Witz. Und in Deutschland leider irgendwie gar nicht so bekannt, oder? Täuscht mich der Eindruck?
Boah, kommt drauf an, wenn man. Also ich kannte Louis C.K. durch die hier Game One, also hier Etienne Gardet von den damals noch Game One, jetzt Rocket Beans, der hat sehr viel von Louis C.K. geschwärmt und daher kenne ich ihn.
Okay.
Aber natürlich.
Ja. Das erste Mal durch Pudi-Tang bin ich damit irgendwie in Berührung gekommen. Pudi-Tang hat da irgendwie, war er Regisseur, wenn ich mich nicht täusche, oder? Ja, irgendwie sowas. Pudi-Tang, so ein Film aus 2001, ein ziemlicher Klamauk-Film mit Chris Rock und das kannst du dir mal bei Gelegenheit anschauen.
Ja, er hatte ja auch so eine Serie, Louis. Was dann in Deutschland quasi geremaked wurde mit Pastewka, die auch sehr gut ist. Also Pastewka ist auch eine sehr gute Serie.
Grandios, ja.
Und er hatte auch immer so wieder Gastrollen in so Sitcoms.
Ja.
Er war irgendwie bei Pax, wo war er? Er hat irgendwo einen Polizisten gespielt. Nicht bei Pax. War das bei Pax and Recreation? Ja, ich glaube schon.
Das kann gut sein. Das kann echt gut sein. Oftmals so kleine Auftritte. Er hatte ja zwei Louis-Sitcoms in dem Sinne, ne? Irgendwie eine hieß Louis und eine Louis. Oder wie war das?
Ich weiß es gar nicht.
Mhm. Und zwar, die erste war halt irgendwie auch, glaube ich, auf einer Bühne direkt gespielt vor Live-Publikum, wenn ich mich nicht täusche. Und die zweite Serie dann, die war dann schon ein bisschen gehaltvoller. Ja. Ja. Und das hier jetzt ist halt doch ein Stück weit was anderes, Horace und Pete. Aber nicht minder anschauenswert.
Ja. Auch ein netter Fakt, man kann mit Bitcoin bezahlen.
Oh, okay.
Also
die Höhe der Zeit angekommen.
Sie akzeptieren PayPal, Amazon, Dvoller und BitPay. Und BitPay ist halt so eine Bitcoin-Bezahlplattform.
Okay.
Also kann niemand behaupten, obwohl, geht halt kein Lastschriftverfahren, aber das ist natürlich USA. so eine Sache. Und was halt wirklich gut ist, man bekommt da so ein 180p H264 Video.
Cool.
Dass man sich einfach runterladen kann und dann irgendwie irgendwo hinpacken kann auf seinen Toaster, der auf dem irgendwie hier so Plex Media Server läuft.
Ja.
Ist cool. Ist sehr, sehr zuvorkommend. Und ich wünsche, dass das überall so läuft. Obwohl Netflix ja auch ganz gut ist, aber.
Ja, natürlich, aber es geht halt immer ein bisschen besser.
Ich sag mal so, Netflix hat das Streaming optimiert, aber sobald man irgendwie zu Amazon geht oder zu Sky Online, ist halt Streaming immer ein Krampf. Es geht mindestens immer einmal nicht.
Ja, das stimmt allerdings. Wobei man sagen muss, Netflix hat ja gerade auch in technologischer Hinsicht da ziemlich viel getan. Also die haben da echt gute Leute sitzen, die da irgendwie
streamen. Es gibt auch was ich neulich entdeckt habe, was gar nicht so bekannt ist. Es gibt einen Netflix Tech Blog.
Oh, okay.
Wo die wirklich irgendwie ziemlich häufig aktuelle technische Neuerungen von Netflix verbloggen. Das fand ich auch ziemlich interessant. Also wenn denen das, wer das interessiert, ich werde das nochmal verlinken, wer sich dafür diese Streaming-Technologie es gibt auch bei Netflix einen Trick, wenn man, glaube ich, Command Alt Shift und S drückt oder Command Control Shift und S, dass man dann die Netflix Streaming Settings selber einstellen kann.
Okay.
Also kannst du halt schauen, sagen, okay, ich möchte immer in höchster Qualität streamen und irgendwie die Bitrate immer ganz oben haben.
Was mich stört, vielleicht kann man das damit auch wegmachen oder reparieren, dass ich jedes Mal die Untertitel ausschalten muss. Also er hat Netflix oder mein Account zumindest hat das so weit verstanden, dass ich immer die englische Tonspur haben will. Aber es ist jedes Mal der deutsche Untertitel drin. Ist das normal?
Bei Amazon?
Bei Netflix, sorry.
Nee, da sollte eigentlich Untertitel ausmachbar sein.
Also der ist ausmachbar, aber das wird nicht gemerkt. Sprich, sobald ich dann die nächste Folge
schon anschaue. Hast du das mal in die Einstellung, also in deine Account-Einstellung reingeschrieben?
Ja, eigentlich schon, ja.
Das ist seltsam. Also bei mir ist, okay. Ich habe es immer eingestellt, ich möchte immer englische Original.
Da funktioniert es. Mist, da muss ich noch irgendwie mal dran schrauben, weil das nervt mich jedes Mal. Okay, das nur also als Support-Anfrage am Rande.
Ja, ich habe das Problem eigentlich gar nicht.
Okay.
Seltsam.
Na gut.
Ja.
Also Horace and Pete, Ricard, empfehlenswert. Was würdest du sagen?
Finde ich auch. Also ist es natürlich etwas, also das schaut man nicht so einfach weg. Das ist schon was, wo man sich die Muße zu nehmen muss. Aber wenn man die sich mal genommen hat, dann ist es durchaus lohnenswert. Nächste Pick und der letzte dieser Folge, Clamour, also C-L-A-M-M-R, das E wurde weggelassen, ist ein neuer Webdienst, eine neue Social-Media-Plattform, die sich darauf spezialisiert hat, kleine Audioschnipsel zu teilen. Also das ist so ein bisschen, könnte man es beschreiben wie Wein für Audio oder irgendwie so, ja, einfach so statt Kurzfilmchen, Kurz-Audioschnipsel. Und das kann man über den Browser und über die iOS-Plattform benutzen, was ich eigentlich ganz nett finde, weil mittlerweile gibt es so ein Unding, nur iOS-Apps anzubieten, zu Anfangs. Ja, ja. Also ich finde, so eine Browser-Integration ist schon das Wichtigste. Und dann kannst du aus verschiedenen Quellen Audio hochladen. Das was, wo ich so ein bisschen Magenschmerzen habe, dass man das dann immer alles komplett hochladen muss, aber es ist öffentlich verfügbar, von dem her ist es nicht so schlimm. Also kannst irgendwie einen Podcast auswählen, also kannst irgendwie auf das iTunes Podcast Directory zugreifen, SoundCloud, einen Direktupload oder einfach eine MP3-URL reinwerfen. Okay. Und dann kannst du dir da ein maximal 24 Sekunden langes Stück raussuchen. Und dann teilen. Und die eigentliche Plattform ist nicht so interessant, aber du kannst es halt automatisch zu Facebook und Twitter schieben, was das halt interessant macht. Und das erstellt dir dann quasi es rendert dir quasi ein Filmchen raus, wo irgendwie das so nett grafisch aufbearbeitet ist, irgendwie, was ist das für ein Podcast, irgendwie so ein kleiner Audio-Visualisierung dabei. Und damit kannst du halt Schnipseln aus Podcasts teilen, was ich sehr interessant finde. Auf der einen Seite kann man damit halt irgendwie so, ja, so irgendwie, ha, lustig, hört euch mal diese Stelle an, also so Audio-Memes erstellen, sagen wir mal, einen unterschätzten Nutzen dieser Clamour-App sehe, Audio-Memes zu erstellen, wenn Holgi mal wieder was loslässt, das muss noch mehr werden. Und auf der anderen Seite für Leute wie wir, die wir Podcasts machen, so eine Art Trailer zu machen. Also so 24 Sekunden die besten Stellen aus dem Podcast raussuchen und dann quasi als Trailer auf den Twitter-Account vertwittern. Das macht irgendwie methodisch inkorrekt, macht das schon. Und Schöne Ecken haben das schon gemacht. Und damit so quasi so ein Appetithäppchen aus dem Podcast präsentieren.
Das klingt ziemlich spannend. Kannst du denn da, oder hast du auch die Möglichkeit, den ursprünglichen Link da irgendwie mit unterzubringen?
Ja, das also geht, ursprüngliche Quelle? Aber über, also es verlinkt auf der einen Seite halt das Video, muss halt verlinkt werden, sowieso über Twitter-Video oder Facebook-Video, und dann gibt's auch einen Link zu dem Posting auf der Klammer-Plattform.
Okay.
Und dort kannst du dann auch, warte, wie steht das aus? Genau, du kannst hier, du hast quasi das 24-Sekunden-Stück und dann gibt's da so einen Link, so Hear More oder See More, wo du dann quasi zum Original-Audio weitergeleitet wirst.
Okay, verstehe.
Also ich habe hier so ein Beispiel, was ich mal verlinken werde, wo ich aus dem Better Call Saul Insider-Podcast ein Stück rausgeschnitten habe, wo Vince Gilligan erklärt, wie er auf die Figur Mike Ehrmantraut gekommen ist. Mhm. Und das kannst du dann abspielen, die 24 Sekunden, dann gibt's da so einen Link hier more und dann wirst du direkt zum Podcast weitergeleitet.
Cool.
Das und zieht dann auch so ein bisschen Metadaten raus.
Das mit den Klammer erinnert mich gerade so ein bisschen an, was ja so ein Projekt war aus unserer Filterbubble quasi, so ein bisschen an die Podperlen. Was ja mal.
Genau,
so
und ich glaube, das hat die Claudia gemacht, oder?
Projekt von den Wikigeeks oder sowas war, genau. Die Claudia auf alle Fälle war damit involviert.
Das könnte man eigentlich über Klammer wieder aufleben lassen.
Ja, da erinnere ich mich auch manchmal zurück, wenn du gerade so gesagt hast, Podcast-Memes, da hängt mir die ganze Zeit schon noch eins im Kopf, was ich ewig mal irgendwo raushauen wollte. Und zwar aus unserer Kongress-Star Wars-Sendung, wo Ralf sich so über den Südstaaten-Akzent von Darth Vader lustig macht.
Ja, das musst du mal raussuchen. Ich habe mittlerweile auch angefangen, mir Zeiten von Podcasts aufzuschreiben, wo ich dann später eine Klammer draus machen will.
Okay.
Da zeigt sich mal der Nutzen des Bookmark-Features bei manchen Podcasts-App, wo man Stellen im Podcast bookmarken kann, um die dann später dann in der Klammer wiederzufinden.
Ja.
Und das finde ich sehr lustig. Ich finde einfach, dass die Klammer mit immer noch sehr unterschätzt ist. Also da muss viel mehr passieren. Da muss man sich wirklich Audio-Memes um die Ohren hauen. Und dann zeigt sich der wahre Nutzen dieser App. Und die Entwickler sind da auch sehr kommunikativ. Also die haben ein sehr langes Handbuch geschrieben. Auf Google Docs kann man sich das irgendwie durchlesen, wo quasi die komplette Funktionalität von Klammer einmal durchgegangen ist, was ich sehr gut finde, weil in der Dokumentation sind diese Startups meistens sehr dürftig. Und ich glaube, die sind auch aus Deutschland, was ich noch nicht ganz rausgefunden habe. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass sie Deutsch verstehen.
Okay.
Ich habe es nicht ganz rausgefunden. Sie haben irgendwie nicht so ein Impressum, wo mal ein Land verschrieben wird. Hier About Us, Terms, Contact Us, Developer Resources. Aber ich glaube, die sind irgendwie mit Deutsch, also haben auf jeden Fall irgendwie Deutsch im Team. Ich weiß es gar nicht. Müsste man in den Kontakt treten. Ich finde einfach, Klammer ist zurzeit noch viel, viel zu unterschätzt und da müssen viel mehr Leute viel mehr machen. Das ist ein richtig guter Dienst, der noch sein Potenzial vor sich hat. Das ist mein Statement.
Finde ich gut.
Das werde ich jetzt auch verklammern. Das wird so quasi ein Trailer der nächsten Episode. eine Meta-Klammer.
Also die Server stehen zumindest in den USA. Achso, das sind die Amazon-Server. Okay.
Ja.
Sei es drum.
Haben wir jetzt alle Klammern zugemacht.
Genau, wir schließen jetzt die letzte Klammer der Themen und machen die Meta-Klammer auf. Wir kommen zu den Hausmeistereien. Da ist das erste Hausmeister-Thema Podstock. Termin hatten wir ja schon mal bekannt gegeben. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, Podstock findet vom 5. bis zum 7. August. Erik, ja. Hilf mir aus.
5. bis 7. Klingt richtig.
Genau. Und jetzt ist das Neue, wir wissen, wo es ist, nämlich im Hunsrück in Hessen, glaube ich, ja. Wo ist es? Wie heißt das Haus? ja, super vorbereitet sind wir alle. Und die Website ist auch nicht so geil designt, muss ich mal hier sagen. Das ist was mich bei Podstock immer stört. Die Website ist immer noch so ein bisschen Kraut und Rüben.
Tagungshaus Sorschied.
Ah, genau, danke. In Hunsrück, also eine neue Location, nicht mehr Almke, obwohl Almke super war, aber es geht auch hauptsächlich um die Größe. Ich glaube, dieses Tagungskost ist größer als dieser Jugendzeltplatz. Da können wir uns mehr entfalten. Und was jetzt aktuell wichtig ist, Tickets kaufen. Zurzeit, also es gab eine Phase mit den Very Early Bird Tickets für Leute, die sich schon in eine Liste eingetragen haben. Und jetzt gibt es Early Bird Tickets, die kosten, wenn man im Zelt schlafen will, 70 Euro und wenn man im Bett schlafen will, 110 Euro. Und die normalen Tickets kosten dann 85 Euro oder beziehungsweise 120 Euro. Mhm. Und da muss man jetzt, wenn man quasi die Early Bird Tickets haben möchte, zugreifen.
Vielleicht noch kurz für das Pricing, gibt's ja dann noch die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte ein Supporter-Ticket bezahlen. Für genau, gerade wenn ihr sagt, mehr. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ich würde ja schon gerne, aber 120, das ist mir schon ein bisschen viel oder 110, dann ja, dafür sind die Supporter-Tickets da. Da zahlen Leute mehr ein oder könnt ihr auch mehr einzahlen, wenn ihr quasi mehr auf der hohen Kante habt für Leute, die ja, die nicht so gut dahin kommen mit dem Geld, die entweder ein vergünstigtes Ticket brauchen oder das kann man dann halt mit Branko so ausmachen, wie es denn am besten passen wird.
Ja, genau. Und darin enthalten kann man mal aufzählen, weil das ist wirklich gut. Unterbringung, Vollverpflegung, also wirklich Vollpension. Alle Getränke, auch alkoholische, sind damit inbegriffen.
Ja, dieses Jahr direkt Wi-Fi, mit.
Ja, genau. Deswegen ist es auch teurer als letztes Jahr, weil letztes Jahr hat es, glaube ich, nur 60 Euro für die Early Bird Tickets im Bett gekostet. Und jetzt ist quasi die Getränkepauschale, die wir damals ja vor Ort bezahlt haben, draufgeschlagen. Also im Grunde ist es gar nicht teurer geworden. Man zahlt einmal sein Ticket und dann muss man quasi das ganze Wochenende gar nichts mehr zahlen.
Toll.
Und das finde ich richtig cool.
Ja. Und zwei von dreien sind jetzt ja schon quasi bestätigt, also du und ich, die da hinfahren.
Nee, Erik, du musst das anders aufziehen. Und wir können es hier exklusiv ankündigen. Es wird auf Podstock eine Kulturpessimisten Retro Edition geben.
Stimmt.
Denn der Patrick kann leider nicht, aber dafür kann der Stefan. Und das bedeutet, wir sind quasi die Wer ist der alte Beatles? Bei den Beatles war doch irgendwie jemand. Wer weiß das? Gab's doch erst Ringo Starr kam doch ja später dazu, oder?
Wir können auch sagen, wir sind die alten Ärzte. Mit Farid, genau. Bela und Sani.
Genau, wir sind die alten Ärzte. Und es gibt eine Kulturpessimisten Retro Edition. Und das alleine, würde ich mal schon sagen, ist ein Grund, zu Podstock zu kommen und zwar sich jetzt schon das Ticket zu sichern. Man kann, wenn man ein Helfer sein möchte, schon am Donnerstag anreisen. Das kostet dann auch nicht mehr. Also man ist sozusagen, kommt am Donnerstag, ist einen Tag länger da als Helfer, hilft beim Aufbau mit und dafür wird quasi der Donnerstag kostenmäßig übernommen. So wie ich das verstanden habe, oder? Habe ich da was falsch verstanden? Ich möchte jetzt keinen Unsinn erzählen.
Ich glaube, ja. Also da muss man nichts mehr extra bezahlen auf alle Fälle, wenn man an dem Tag davor kommt.
Okay.
Da kann ich auch nochmal eine Podcast-Episode empfehlen vom Brombeerfalter. Der hat da mit dem Branko letztens geschnackt über die neue Location und über das Podstock dieses Jahr.
Ah, okay. Sehr schön. Und ja, ich nenne es ja immer gerne das Podcaster-Sommercamp. Ja. Weil es erstens im Sommer stattfindet und zweitens so eine Art Jugendfreizeitcharakter hat.
Und ist immer wieder die Berlin-befreite Zone wahrscheinlich.
Genau. Diesmal wahrscheinlich vielleicht etwas weniger, weil nicht gleichzeitig das Chaos Communication Camp stattfindet.
Aber dafür ist ja was anderes gleichzeitig.
Ah, genau. Was ist denn da?
Das britische Camp, das, wie heißt das noch gleich, das Electromagnetic Field.
Okay. Aber auf jeden Fall ist halt eine andere Podcaster-Gruppe, die, also Erik hat schon recht, es ist etwas Berlin-befreite Zone.
Es gibt schon große Schnittmengen gerade mit dem Sendezentrum, aber es sind auch viele Teile vom Sendezentrum zum Beispiel nicht dabei.
Ja, wahrscheinlich sind wir die große Schnittmenge des Sendezentrums.
Also ich meine, mit den Leuten, die so im Sendezentrum rumkrauchen und rumsitzen. Da war ich
Genau.
dieses Jahr beim Kongress doch dann überrascht, wie viele Leute dann doch im Sendezentrum auch da waren, die auch auf dem die auch auf dem Potsdok waren.
Weißt du eigentlich, ob der Andi kommt? Nee,
Andi?
weißt du nicht, oder?
Nee.
Vom Podcaster-Tisch. Erinnerst du dich nicht mehr?
Ach so, der Rikscha-Andi. Nee,
Ja,
weiß ich auch
genau.
nicht.
Ja, müssen wir mal anhauen. Auf jeden Fall wird's richtig cool. Ich kann mich nur dafür aussprechen, dass ihr alle da dazu hinkommt und ist nicht nur für Podcaster, sondern auch für Podcast-Begeisterte ohne eigenen Podcast.
Was ich sagen kann, wer da sein wird von der höheren Prominenz, ist der Easy. Von der Hörsuppe.
Okay.
Bei dem ist das
Und
ja quasi auch
natürlich.
schon um die Hausecke rum. Also der wohnt ja an der Mosel.
Ja, leider sind die Altvorderen nicht dabei. Oder einer der Altvorderen, nämlich der Herr Martinsen, der hat schon gesagt, er kann dieses Jahr leider nicht. Aber natürlich der Brombeerfalter, der ist wieder mit dabei und hoffentlich auch irgendwie ich weiß gar nicht, also letztes Jahr war ja der Kollapskeks, wie heißt der, Dumnachtung, René war ja mit dabei. Vielleicht kommt auch der Sebi dieses Jahr mit dazu und dann gibt's von Talk 30 to Me Spezial von Potsdok.
Das wäre cool.
Team 6 Uhr.
Naja.
Was so eine Maßnahme wäre, was man vielleicht angehen könnte, vielleicht so mal bis dahin ein Aufnahmegerät irgendwie besorgen.
Hast du doch eins? Ach so, nee, das war ja bloß von
Das
vom
war in
Verlag.
Berlin. Vielleicht kann ich mir wieder eins leihen. Ja, aber wir wollen es auch gar nicht in die Länge ziehen. Die Informationen, die ihr jetzt mitnehmen müsst, Tickets kaufen. Jetzt. So, nächstes Thema. Sameless Shave Plug in der Kulturpessimisten-Ebene.
Ja, genau, du hast da ja was produziert.
Genau, wir hatten ja in der ersten Pässe-Konferenz angekündigt, oder hatten wir das angekündigt? Ich weiß es gar nicht mehr, ist auch egal. Es gibt auf jeden Fall einen neuen Podcast der Kulturpessimisten Productions, nämlich die Redezeit, was im Grunde eine weitere Auskopplung der Kulturspezials ist, nämlich ein Interview-Podcast. Im Grunde Vrindt von den Kulturpessimisten oder Vrindt zur Person oder zum Thema von den Kulturpessimisten. Und in der ersten Folge habe ich mit dem Frank Wunderlich Pfeiffer geredet. Den kennen vielleicht einige aus dem Countdown-Podcast. Und mit dem habe ich über das Brettspiel Go geredet, das ja durch das Spiel von AlphaGo gegen Lee Sedol, dem Go besten Go-Spieler, in den Medien war. Und wir haben uns 2,5 Stunden über dieses Brettspiel, über die Geschichte, über die Regeln, über die Kultur unterhalten, die dahinter steckt. Und ich finde, das ist ein ziemlich rundes Stück Podcast geworden.
Ja, das war eine sehr interessante runde Sendung.
Genau. Und die nächste Folge ist auch schon geplant. Ich oder wir haben uns überlegt, also ich mache das nicht alleine, also Erik und Patrick werden, wenn sie dann irgendwie mal einen Gesprächspartner haben und Lust dazu haben, auch Folgen aufnehmen. Es wird eher seltener sein, dass wir irgendwie gemeinsam das machen, sondern jeder so für sich und wir veröffentlichen das so gemeinschaftlich dann. Die nächste Folge habe ich schon geplant und wir versuchen, dass das so im Schnitt, ohne da Versprechungen oder Zusagen zu machen, im Schnitt einmal im Monat eine Folge geben wird. Zu ganz unterschiedlichen Themen, aber halt immer so interviewmäßig.
Genau.
Ja. Dann Aufruf, Filmklassiker im Juni. Jetzt fragt ihr euch, im Juni? Wollten die nicht schon im April einen Filmklassiker-Podcast starten? Das werden wir auch weiterhin tun. Aber es ist so. So wie wir das jetzt geplant haben, wird es jetzt jeden Monat einen Filmklassiker-Podcast geben, den wir quasi aus dieser Sendung auskoppeln und einen eigenen Podcast draus machen. Langjährige Hörer kennen die Regeln. Ihr könnt uns einen Film vorschlagen, der älter als 15 Jahre ist. Also alles, was bis zum 31.12.2001 rausgekommen ist, dürft ihr uns vorschlagen. Und wir werden dann einen Film davon besprechen, den wir dann quasi aus dieser Vorschlagspool heraussuchen. Und wir haben uns jetzt gedacht, okay, erste Folge im April dieses neuen Podcasts, da lassen wir mal dem Patrick, dem Neuling, den Vortritt. Er darf sich dafür einen Film aussuchen. Dann die Folge im Mai wollen wir unseren ersten Gast einladen, weil wir wollen das auch ganz groß mit Gästen aufziehen und ja, immer neue Stimmen in diesem Podcast haben.
Ja, genau. Die Idee mit den Gästen ist so ein bisschen zu sagen, ihr könnt uns Filme vorschlagen und ihr könnt halt sagen, ob wir die bloß unter uns besprechen wollen oder ob ihr quasi mit uns reden wollt. Und ich würde sogar die Regel aufmachen, Gäste werden bevorzugt behandelt.
Ja, genau. Und da haben wir schon einen ersten Gast für den Mai, was wir noch nicht verraten wollen. Und der darf sich dann natürlich den Film aussuchen. Und dann die Folge im Juni ist dann quasi freigegeben für eure Filmvorschläge. Das heißt, wir brauchen natürlich auch mal Vorlaufzeit, um den Film dann zu sehen und um ausführliche Notizen zu machen und die Folge vorzubereiten. Deswegen schlagt uns jetzt auch schon rechtzeitig einen Film für den Juni vor. Ich sag mal, wir entscheiden in der Mai-Folge, welchen Film wir dann im Juni schauen. Also genau. Bis zum Mai habt ihr Zeit, euch quasi Filmvorschläge aus den Fingern zu saugen. Und ja, das war auch schon dieser ganze Content dieser Ankündigung. Und da nix aus Meisterei. Umfrage. Wir haben immer noch eine Umfrage am Laufen bei Typeform, wo ihr uns Feedback zum Podcast geben könnt. Und wir werden das dann in einer der nächsten Folgen auswerten. Also wenn ihr was an diesem Podcast verändert haben wollt, gebt uns Feedback und kommen wir zur letzten großen Änderung im Kulturpessimisten-Universum. Slack. Erik, was haben wir mit Slack am Hut?
Ja, Slack ist ja so ein Ding, was eigentlich so bisher wir zur internen Planung genommen haben. Jetzt kam aber so ein Podcaster aus Berlin auf die Idee, das könnte man doch eigentlich auch für Community Management benutzen. Und da sind wir jetzt auch auf den Zug aufgesprungen und haben das Slack quasi geöffnet für euch da draußen. Wenn ihr mit uns live chatten wollt, weil dieses IRC ist auch nicht irgendwie mehr das wirklich wahre und nie gewesen. Und dann kommt auch mal mit uns in das Chat und gibt uns da ein bisschen Feedback. Und dann kann man auch viel besser miteinander kommunizieren als über diese verstreuten Kanäle, IRC, Twitter, alles Mögliche etc., was es da gibt.
Genau, also wir haben das intern schon so gebündelt, weil bis davor hatten wir uns immer über Twitter-DMs ausgetauscht und das will man ja auch nicht auf Zeit machen. Und Slack ist im Grunde die beste Chat-Plattform, die wir zurzeit haben. Und zurzeit ist es leider noch so, wenn ihr da euch anmelden wollt, also müsst ihr euch einmal einen Account machen, müsst ihr auch gar nicht viel Daten preisgeben. Im Grunde braucht ihr nur eine E-Mail-Adresse, das kann auch so eine Wegwerf-E-Mail-Adresse sein. Und im Moment ist es noch so, dass ihr uns anschreiben könnt oder müsst, wenn ihr da mitmachen wollt und uns eine E-Mail-Adresse schicken müsst, auf der wir euch einladen können. Das könnt ihr auf unserem Twitter-Account machen, da sind die DMs offen, also da müssen wir uns nicht gegenseitig folgen, damit die DMs funktionieren. Oder schreibt uns einfach eine E-Mail, die stehen ja auch auf der Seite, oder anderweitig kontaktieren. Und dann laden wir euch ganz unkompliziert dazu ein. Und ich hoffe, dass in Zukunft das automatisiert funktioniert, so dass man sich da selber eigenständig anmelden kann, ohne da noch ein Mensch dazwischen geschaltet werden muss. Und wir hoffen natürlich auf rege Beteiligung. Natürlich könnt ihr auch immer, ohne dass irgendwie eine Live-Sendung gerade läuft, mit uns kommunizieren. Wir hoffen da auf regen Austausch. Wir haben mal gesehen, in der Meta-Ebene funktioniert das sehr gut. 641 Mitglieder oder 660 mittlerweile. Und wir planen da, der Meta-Ebene Konkurrenz zu machen. Ich sag mal, nächstes Jahr 1000 Mitglieder in der Kulturpessimisten-Slack-Community. Ja. Das ist das Ziel. Und wenn man fest dran glaubt, funktioniert's auch.
Genau. Hattest du jetzt schon gesagt, wie man reinkommt?
Genau, schickt uns eine Nachricht mit einer E-Mail, muss nicht eure echte sein, einfach eine E-Mail, wo wir einen Invite hinschicken können. Gibt ja verschiedene Wegwerf-E-Mail-Anbieter. Einfach mal Trashmail googeln und dann findet ihr einen und dann seid ihr dabei.
Ja.
Das war's für die Hausmeistereien. Eine Ankündigung für die Live-Hörer oder Hörer, die das noch irgendwie sehr, sehr, sehr zeitnah hören. Morgen am 2. April 2016 um 20 Uhr gibt es eine weitere Ausgabe des Kulturspezials. Diesmal wirklich ein Kulturspezial, weil es eine spezielle Kultursendung ist. Wir werden mit unserem Sonderkorrespondenten für Technikfragen, dem Max Snyder, eine Sendung zum Thema Apple aufnehmen. Denn Apple hatte ja sein März-Event, wo sie verschiedene neue Geräte vorgestellt haben. Und wir werden uns in einer ausführlichen Sendung diesen Geräten widmen mit First-Hand-Erfahrung und allem drum und dran. Ist ja jetzt schon ein bisschen abgehangen, das Thema. Da kann man doch ein bisschen mehr zu sagen.
Ja, genau.
Und genau, morgen 2. April, das ist ein Samstag, 20 Uhr geht es los. Und ja, wir hoffen, dass ihr dabei seid.
Und dann noch in 14 Tagen ist der erste Filmklassiker.
Genau.
Da müssen wir noch überlegen, ob wir das live machen wollen oder nicht. Aber ich denke mal, live würde da auch passen.
Ja, sprich jetzt nicht dagegen. Gut, das war's. Folge 32, ein Dreiviertelstunde. Ich sag mal, das ist ein guter Schnitt für uns. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ihr könnt uns finanziell auf Patreon unterstützen. Dort könnt ihr ab einem Dollar uns monatlich unterstützen und bekommt dafür Gutzele. Und ja, wenn das irgendwie, wenn da mehr Leute, umso mehr Leute da mitmachen, umso mehr denke ich mir da schicke Sachen für aus. Also auch ein Ansporn, da irgendwie Leute anzusporen, da mitzumachen. Ansonsten könnt ihr uns weiterhin auf Flatter unterstützen. Da bin ich auch sehr froh darüber, dass es, dass Flatter immer noch nicht tot ist. Und wir auch relativ viele Recurring Flatters haben. Also es gibt offensichtlich einige Leute, die uns irgendwie auf Flatter abonniert haben, was ja auch möglich ist. Und das finden wir sehr nett und bedanken uns recht herzlich für die Leute, die uns Geld gespendet haben schon. Und danken auch allen Leuten, die uns anderweitig unterstützt haben mit Kommentaren oder Rezensionen auf iTunes oder einfach nur durch Liebe. Und ich sag dann mal ciao und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder.
Tschüss.
Tschüss, macht's gut.